Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge.
Das hatte ich gestern mit einer Kollegin im Bouldergarten, ja. Und da ging es quasi um das liebe alte Thema Schwierigkeitsgrade. Und das Erste, was gesagt wird, ist, das ist viel zu schwer für einen Siebener.
Es gibt niemanden von uns, der absichtlich schlechte Routen oder Boulder baut. Also wir probieren jedes Mal das Beste zu geben, was einfach geht. Aber manchmal kann man halt nicht nur auf die Bewegung achten, sondern es gibt noch ganz viel drumherum, worauf wir achten müssen.
Wir kommen ja deswegen in die Halle, weil wir als Kunden und Kundinnen Spaß haben wollen. Und als routenbauende Personen machen wir das ja für diese Kunden. Also ist dieses in Austausch treten mit denjenigen ja das zentrale Element.
Hi und willkommen zu Folge 147 von Binweg Bouldern. Ich bin Julian Fritz und gehört hast du gerade Rob Buse, Marie Kühne und Peter Zeidelhack. Drei Menschen, die Routen und Boulder bauen. Und mit ihnen habe ich darüber gesprochen, wie wir besser über Routenbau reden können. Denn Menschen, die Boulder und Routen bauen, brauchen unser Feedback, um besser zu werden in dem, was sie tun. Aber manchmal sind wir als Hallenkundinnen und Kunden gar nicht so gut darin, Feedback zu geben. Wenn wir einen Boulder nicht schaffen, dann sind wir schnell mal dazu hingerissen, den einfach nur mies zu finden. Und wenn wir das dann auch noch so ungefiltert in unserem Frust der routenbauenden Person an den Kopf knallen, dann bringt das diese Person wahrscheinlich in ihrem Job nicht weiter. Deshalb will ich der Frage auf den Grund gehen, wie können wir als Kundinnen und Kunden besser über Routenbau reden? Und auch für routenbauende Personen ist diese Folge sehr wertvoll, denn wir reden auch über Kommunikation im Routenbauteam. Da habe ich mit Peter Zeidelhack einen tollen Experten gefunden. Peter Zeidelhack ist Chefschrauber beim DAV für die vier großen Hallen um München, Thalkirchen, Freimann, Gilching und Bad Tölz. Außerdem ist er Koordinator im Bundeslehrteam Routenbau Breitensport des DAV. Und dort gibt es einen Teil in der Ausbildung, da geht es um Kommunikation. Mit Peter habe ich vorab ein Interview online aufgenommen, das spielen wir dann während dieser Folge ein. Und mit Rob und Marie habe ich bei mir im Wohnzimmer gesessen. Die kommen nämlich wie ich aus Berlin und wir haben es uns richtig gemütlich gemacht bei unserem Talk. Wir hatten Frühstück mit dabei und haben mal geschaut, welche Erfahrungen sie mit diesem Thema haben. Reden über Routenbau. Bevor es losgeht mit der Folge, kleiner Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird durch ein Crowdfunding finanziert. Viele Hörerinnen und Hörer helfen mir dabei, meine Arbeit an diesem Podcast zu finanzieren und ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich immer, neue Leute im Crowdfunding zu begrüßen. Also wenn du meine Arbeit unterstützen magst, dann schau mal ins Steady Crowdfunding. Damit hilfst du mir sehr, dran zu bleiben bei Binweg Bouldern. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de. Na dann, ab in diese Folge. Willkommen in meinem Wohnzimmer an Marie Kühne und Rob Buse zu einem weiteren Routenbau-Talk. Lange haben wir das nicht mehr gemacht und es ist ein ganz besonderer. Es ist ein Routenbau-Talk mit Frühstück. Herzlich willkommen dazu.
Yay. Hallo.
Guten Morgen.
Willkommen zu dieser Premiere. Ich weiß gar nicht, ob ich zuerst das Frühstück vorstellen soll oder das Thema.
Ja, das steht jetzt hier schon. Ich gehe schon die ganze Zeit auf mein Frühstück.
Dann stellen wir erstmal das Frühstück vor, weil jeder hat sich hier was mitgebracht, weil natürlich die andere Sachen präferiert werden. Rob, mag es würzig? Was ist dein Frühstück?
Mein Frühstück ist Porridge. Ich nenne es auch gern Courage, weil mein Porridge besteht nicht nur aus Haferflocken, Bananen und Erdnussbutter, sondern auch so einer so einem halben Kilo Currypulver. Es ist ziemlich gelb. Und ist klebrig und wenn man es an den Mund kriegt, dann ist der komplette Mund dann auch irgendwann gelb. Genau, das ist immer mein Frühstück seit ungefähr, vier, fünf Jahren. Ja.
Und das macht was mit dir? Also da
das macht was mit mir, das macht mich saustark und ja. Ich kann den ganzen Tag Routen bauen und genau.
Ja. So, jetzt frage ich mich, wie viele Leute das auch ausprobieren möchten. Bei dir, Marie, was ist dein Frühstück?
Bei mir sieht es auch absolut nicht klassisch aus. Ich habe hier eine Gemüse-Reispfanne mit Rucola.
Okay.
Das ist aber auch selten klassisch bei mir. Man kann mich auch echt mit kalter Pizza zum Frühstück ziemlich glücklich machen. Von daher, ja. Können wir loslegen.
Okay, ich habe eigentlich die Klassiker hier noch hingestellt, so Brot und Aufstriche, aber ich merke schon, dass ihr da sehr, dass ihr sehr unklassisch unterwegs seid, aber das ist auch okay. Das also das Essen, das war sehr wichtig, das natürlich nochmal zu erwähnen. Das Thema, zu dem ich euch eingeladen habe, ist Kommunikation und Kommunikationskultur, wenn es um Routenbau geht. Und zwar ist es so, dass wir natürlich alle gerne Meinungen haben zum Thema Routenbau. Wir finden es gut, wir finden es nicht so gut. Manche Meinungen sind gut informiert, Menschen, die Meinung haben, manche vielleicht nicht so informiert. Und manchmal kommt es vielleicht auch in einer Art und Weise bei euch an, die euch als Menschen, die das Ganze erschaffen haben, vielleicht auch ein bisschen nicht so gut tun oder euch da so ein bisschen dran knabbern lassen, was das denn jetzt für eine Meinung oder ein Feedback war. Und ich möchte da gerne mal drüber reden, weil ich immer wieder höre, dass es natürlich auch schwierig ist, mit so einer Form von Feedback umzugehen, wenn es dann kommt. Und ich habe euch beide dazu eingeladen, weil ihr euch bei Instagram mal geäußert habt zum Thema Feedback-Kultur über Routenbau. Und nicht nur euch beide habe ich eingeladen, auch den Peter Zeidelhack, mit dem habe ich aber vorab schon ein Interview aufgezeichnet. Das werden wir uns gleich anhören. Der ist nämlich Ausbilder für Routenbau beim DAV. Und in dieser Ausbildung gibt es auch so ein Modul, wo es um Kommunikation geht. Und weil das so ist, habe ich mir von ihm auch erklären lassen, was lernen die Leute da eigentlich über Kommunikation innerhalb von dieser Ausbildung? Wie wichtig ist Kommunikation, wenn es um Routenbau geht? Das erklärt er uns alles gleich noch. Ich würde mit euch jetzt erstmal ganz kurz anfangen und euch fragen, was war eigentlich los, als ihr euch zu Wort gemeldet habt bei Instagram zum Thema Kommunikation und Feedback? Könnt ihr nochmal sagen, warum das so ein Thema war, was bei euch mal so aufgeploppt ist, dass ihr gedacht habt, wir wollen jetzt oder ich möchte da jetzt was drüber schreiben? Marie.
Also es ist eigentlich ein Thema, was ja wöchentlich bei jeder Schrauber-Session aufploppt. Einerseits im Rahmen vom Testen mit Kolleginnen und Kollegen, da gibt man sich natürlich gegenseitig Feedback oder auch kommt dann mal die Geschäftsführung runter und sagt so, ey, was ist denn das da? Und natürlich sind auch unsere Gäste in der Kletterhalle ganz stark am Feedbacken. Wenn die uns Schrauben sehen, dann sind die gefühlt schon in der nächsten Route drin und kommen runter und äußern ihre Meinung. Und das ist einfach was, was wir tagtäglich natürlich vor uns haben, womit wir arbeiten. Und dann gibt's ab und an natürlich aktuelle Anlässe. Wenn jemand runterkommt und ich sag's jetzt mal so frei, sagt, die Route ist total scheiße, dann, ja, denkt man da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber nach oder denkt mehr drüber nach als die Person, die das da vielleicht gerade geäußert hat. Und deshalb habe ich so einige Posts dazu geschrieben, weil es auch so mein beruflicher Background ist. Also ich beschäftige mich halt viel mit Kommunikation. Und ja, das ist eigentlich ein Thema, was immer aktuell ist und ab und an ein bisschen drängender wird.
Ja. Kannst du noch mal sagen, was dein Background ist? Also vielleicht zum Wissen, ihr seid beide Rootsetter, Rootsetterin in Berlin. Du bist im Magic Mountain vor allem. Rob, du bist meistens in der Bertha, aber auch mal woanders. Mhm. Und Marie, wenn du jetzt gerade nicht Routen schraubst im Magic Mountain, was machst du denn sonst, was mit Kommunikation zu tun hat?
Also ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe den Schwerpunkt aufs Marketing gesetzt und ich leite das Marketing im Magic Mountain und für den Kletterhallenverband und habe natürlich auch ganz viel mit Kundinnen und Kunden zu tun, aber auch mit anderen Themen. Und das ist die Hälfte meines Jobs, würde ich sagen, die andere Hälfte ist Routenbau.
Okay. Und Rob, was war bei dir der Anlass, weshalb du mal etwas geschrieben hast zu dem Thema?
Ja, also ich kann mich dem, was Marie sagt, natürlich nur wärmstens anschließen. Das kennen wir alle zuhauf. Die Leute scharren mit den Hufen vor dem neu beschraubten Sektor und möchten am liebsten schon irgendwie bewerten und quatschen oder ja, das auch im Team, das Zusammenarbeiten. Das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, wo ich mich jetzt immer frage, wie haben wir das damals eigentlich gemacht? Weil wir jetzt so viel Augenmerk darauf legen, wie wir miteinander umgehen und reden. Genau. Ja, warum ich das gemacht habe, ist, ich glaube, ich hatte mal wieder so einen kleinen Ausraster irgendwie. Es kam mir wieder dazu, dass irgendjemand meinte, ja, das sei irgendwie Morpho. Also ich habe irgendwas gebaut, ein Boulder, der sei jetzt irgendwie längig gewesen. Und ich habe mich einfach gefragt, hey, warum trifft mich das immer noch so sehr? Also warum ist dieses Feedback für mich immer noch so, dass ich denke, boah, nee, das ist nicht so. Also warum kommen da so viele Emotionen bei mir hoch? Und mir ist aufgefallen, dass ich den Anspruch habe, einen Boulder zu bauen, wo viele Leute Spaß haben können, die möglichst fair sind, wo die Bewegungsidee, die ich habe, für möglichst viele Körper und Menschen aufgeht. Und so ein, das ist jetzt ein Längenzug, dieses Feedback, das beißt sich damit, ja. Das steht irgendwie für mich im Widerspruch, weil dann habe ich so das Gefühl, dass es eher so ein Bowler geworden ist, der für große Menschen ist. Genau, und das trifft mich dann quasi in meiner Kompetenz, dieses Feedback. So, ich fühle mich dann irgendwie als routenbauende Person nicht kompetent genug. Und ich habe rausgefunden, das stimmt so erstmal nicht und habe dann lange drüber nachgedacht, warum dieses Feedback das in mir auslöst. Und genau, darum habe ich diesen Post gemacht. Also wie ich persönlich Feedback annehme, um besser damit durch den Tag zu kommen, besser damit durch die Woche zu kommen, wie es meiner mentalen Gesundheit auch förderlich ist, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, mir das zu Herzen nehme, das annehme, aber nicht zu sehr irgendwie, auf eine gesunde Art und Weise. Und da habe ich versucht, mal so meinen Werdegang, was das Thema angeht, so zu formulieren. Hat ganz gut geklappt, aber die Reaktionen auf Instagram waren auch sehr unterschiedlich. Von total interessant und richtig toll bis hin zu, du bist ein verdammter Narzisst und komm mal klar auf dein Leben.
Okay. Naja, obwohl du ja eigentlich nur was geäußert hast, was wahrscheinlich in vielen so ein bisschen abgeht, wenn sie negative Kritik hören.
Ja.
Dass da jeder irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal einen Prozess durchgemacht hat, lernen zu müssen, wie man damit umgeht.
Ja, total. Also ich habe auch, viel nachgedacht über das Thema, warum ich diesen Post gemacht habe. Und für mich ist das immer so ein bisschen Selbstläuterung auf Instagram. Also ich habe kein Problem damit zuzugeben, dass ich da Fehler gemacht habe, dass ich da auch in viele Fettnäpfe reingetreten bin und kann das jetzt immer noch sagen, dass ich Kritik auch wirklich persönlich nehme, dass ich da persönlich drunter leide, persönlich auch mich angegriffen fühle. Nicht so sehr wie damals in der Vergangenheit, aber um den Leuten eben bewusst zu machen, dass das so war und dass das auch immer noch bei vielleicht anderen Menschen so sein kann, kann ich eben das so teilen, dass ich halt sage, ich fühle das teilweise immer noch so. Aber mein zweiter Gedanke ist dann eben, damit besser umzugehen oder andere Wege zu gehen, um damit besser klarzukommen. Und darum habe ich diesen Post, den ich gemacht habe, auch damit eröffnet, dass ich gesagt habe, Feedback beim Routenbau trifft mich persönlich und ich fühle mich persönlich dadurch angegriffen. Was viele gedacht haben, so, hey, okay, also du machst das jetzt schon so lange und bist da irgendwie Profi. Hast du da nicht schon einen besseren Umgang mitgefunden? Jein.
Okay, ja. Was ich gerne noch wissen würde, wie ist euer Eindruck, welche Art von Feedback man so bekommt? Also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute melden sich eher, wenn sie etwas nicht gut fanden, als dass sie sich melden, wenn sie sich über irgendwas, also wenn irgendwas geil war. Ist das euer Gefühl? Also kriegt ihr, wenn ihr Feedback bekommt, auch eher mal so ein Feedback, wo Leute sagen, ey, wie cool war denn der Boulder heute? Oder ist es eher, wenn etwas daran auszusetzen ist?
Ja, ich finde das ganz spannend. Da gibt es bei mir einen krassen Unterschied. Im normalen Kletterhallenalltag, da kriegen wir eher das negative Feedback zu hören. Aber im Routenbau speziell, da ist es eigentlich
unter Kollegen.
Unter Kollegen als auch unter Gästen. Wir hören sowohl, hey, die Route war mega cool und der Zug da oben, der ist total abgefahren und ganz speziell und außergewöhnlich, als auch, ja, das da oben, das geht gar nicht, so würde ich das nicht schrauben oder was habt ihr da gemacht? Also es hält sich so relativ die Waage im Routenbau tatsächlich.
Mhm. Ja, also ich habe auch drüber nachgedacht, ich habe eher das Gefühl, dass ich viel positives Feedback bekomme. Und dann aber so, wenn ich so durch die Halle streife und die Leute beobachte, und auch mal zuhöre, also so stiller Beobachter bin, dass ich dann auch oft so mitkriege, dass die Leute so frustriert sind und das dann an dem Boulder ablassen. So. Aber das würde ich nicht unbedingt so als Feedback, sondern mehr so als Reaktion werten. Negatives Feedback, manchmal, wir nutzen ja in der Bertablog zumindest, der Boulder Club auch, so eine Boulder-App, Beta 7. Da kriege ich manchmal so ein bisschen ein Feedback, ja, das sei längig oder da habe ich mich nicht so gut gefühlt oder so. Aber so richtig negativ würde ich das auch nicht bezeichnen. Also zumal dieses zum Beispiel, hey, ich fühle mich da oben nicht so richtig gut. Das ist für mich so ein geiles Feedback, weil dann kann ich nämlich mir den Boulder nochmal angucken und denken, hey, das ist Level 3 oder Level 2, der geht bis nach ganz oben oder auf einen Turm rauf. Vielleicht müssen wir da nochmal im Team was besprechen und vielleicht nochmal was ändern. Ne? ja, ansonsten viel Feedback von Freunden. Und das ist meist eigentlich, hey, toller Boulder irgendwie, genau.
Was war das Schönste, was ihr mal gehört habt über irgendwas, was ihr geschraubt habt?
Okay, das ist für mich super leicht zu beantworten, weil ich habe mal einen Boulder gebaut und ich glaube, ich habe da 5 Stunden irgendwie reingesteckt. Das war 2018. Da war der Fabian Pensel noch dabei, der Fabian Roth, alle im Team irgendwie sind durch den Boulder und den fanden die alle ganz toll. Das war in der Bertha Block mit so orangenen Flatholes irgendwie, tolle Bewegung und so super dynamisch und wir haben sogar noch ein Video gemacht. Und ein paar Wochen später war ich gerade auf dem Weg, ich glaube es war ins Frankenjura und dann gucke ich auf mein Handy und ich merke so, oh, Kolleginnen, Kollegen aus der Bertha Block haben mich gerade angerufen, versuchen zu erreichen. Und dann habe ich zurückgerufen und da war der Clemens dran und der meinte, Robert, der Kilian Fischhuber war gerade hier mit der Anna Stör in der Bertha Block. Der ist an Tresen gekommen und hat gefragt, wer den Boulder da hinten im Karma geschraubt hat. Den findet er ganz toll. Und dann dachte ich, was, wirklich, wirklich? Und dann war ich so, oh mein Gott, danke, dass du angerufen hast, so, dass der Kilian Fischhuber da war und den Boulder ganz toll fand. Also das war so für mich so Dopamin, Endorphine halt pur. Aber ich weiß nicht, mittlerweile gutes Feedback und tolles Feedback. Ich freue mich total, wenn meine Freunde meine Boulder toll finden, einfach weil mir die Meinung so wichtig ist. Aber auch wenn Routenbau-Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, hey, cooler Boulder, das trägt mich oft durch den Tag und durch die Woche. Und wenn es dann mal nicht so läuft, dann kann ich mich auch daran erinnern. Es ist halt, ja, es kann nicht immer gut laufen und manchmal baut man eben auch einen Drecksboulder.
Okay. Marie, hast du so eine Erinnerung?
Ja, also Orange scheint die Farbe der Stunde zu sein auf jeden Fall. Ich kann mich an eine orange Route von mir erinnern. Das war die 2. Route, die ich jemals geschraubt habe. Und da war ich natürlich noch total unsicher und wusste noch nicht wirklich, was ich tue. Und dann kamen danach total viele Gäste und Kolleginnen und Kollegen zu mir und meinten so, ey, die Route ist richtig cool. Und das hat mich einfach so krass motiviert, da dran zu bleiben. Und ja, war einfach eine total schöne Bestärkung. Und ja, das war ein Feedback, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist. Und ansonsten generell, wenn bestimmte Züge in Erinnerung bleiben, wenn man noch 2 Jahre später sagen kann, ey, weißt du noch, die Route, die gelbe, die an der und der Wand in dem Sektor hing, da gab es den Zug. Und wenn man sich daran erinnern kann, dann ist es halt auch ein richtig schönes Feedback, wenn halt eine Route so einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Weil wir haben um die 350 Routen in der Halle zu hängen, die wir natürlich ständig umschrauben. Und wenn sowas in den Köpfen bleibt, das ist super schön.
Gibt es manchmal. Das ist schon echt schön. Das glaube ich, wenn euch dann vielleicht Leute darauf ansprechen. Vielleicht noch Jahre später.
Ja, ist krass, ne? Weil ja, das ist ja schon so, in der Boulderhalle zumindest, so der Lebenszyklus von einem Boulder ist so 6 bis 8 Wochen, ne? Das ist schön, dass wir da schon was bauen, was tendenziell Menschen hilft, quasi tolle Erinnerungen zu kreieren und tolle Momente im Leben zu haben, ne?
Das ist vielleicht schon auch so ein erstes, eine erste Schlussfolgerung hier, weil es soll nicht nur darum gehen, über dieses schlechte Feedback zu reden, was es manchmal gibt oder diese negative Kritik, sondern vielleicht auch die Aussage, dass es manchmal sehr cool ist, zu sagen, wenn was cool war, ja. Weil es den Leuten, die das Produkt herstellen, sehr, sehr hilft. Okay, jetzt kommt der Teil, wo wir Peter mal kurz reden lassen und währenddessen können wir einfach mal unser 2. Frühstück hier einfahren, würde ich sagen. Guten Hunger und auf geht's. Hallo Peter.
Hallo Juliane.
Ja, schön, dass du mit dabei bist und ich würde erstmal dich ganz persönlich fragen wollen, welche Rolle spielt denn Kommunikation und Feedback für dich in deiner Arbeit?
Kommunikation und Feedback sind definitiv das zentralste Element, das wir haben, um Arbeit zu steuern, um alle Prozesse in der Arbeit zu begleiten. Kommunikation findet ständig statt und es ist das Wichtigste, was wir haben im Miteinander, im Leben und natürlich dementsprechend auch in der Arbeit. Und das ist Arbeit, was wir machen.
Also ich stelle es mir so vor, am Anfang wird viel geredet, am Ende wird viel geredet, zwischendurch haben die Leute wahrscheinlich so ein bisschen Ruhe im Boulder oder im Routenbau und können da so die Sache verwirklichen, die sie verwirklichen wollen. Aber auch in dem Prozess redet ihr auch immer mal wieder miteinander.
Absolut reden wir miteinander. Das ist ein bisschen zu unterscheiden für Boulderbau, wo man ja immer nebeneinander steht, mehr oder weniger in einer Gruppe von 2, 3, 4 Leuten. die sich öfters begegnen, als wenn man jetzt nebeneinander im Seil arbeitet oder einer da an der Stelle arbeitet, der oder die andere an der anderen Linien. Da ist die direkte Kommunikation natürlich schwieriger und der Prozess des Bauens dauert natürlich auch länger, aber kommuniziert wird sowieso bei beiden Tätigkeiten, bei einer Pause, mal zwischendurch im Routenbauraum, wenn man sich neue Griffe sucht, beim Testen am Ende des Tages oder. Also kommunizieren tun wir eh die ganze Zeit, ob wir es wollen oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese wortlose genau. Kommunikation. Ja. Wie äußert sich das bei euch?
Ja, das sind dann Emotionalitäten, die dadurch zutage treten, dass man eben nicht kommuniziert oder merkt, dass der oder diejenige irgendwie vielleicht nicht so einen perfekten Tag hat. Und da ist die Aufgabe von mir dann reinzugehen, das zu merken, zu spüren und zu sagen, ob der Schuh irgendwo drückt und das natürlich nicht vor allen anderen, das sind dann so situative Sachen. Da muss man dann schon ein feines Gespür dafür entwickeln, wann man wie kommuniziert und mit wem, um solche Sachen eben aufzulösen oder dass das Team wieder zusammenfindet und diese Emotionalität da oder die negative Emotionalität da nicht überhand nimmt und die Teamchemie vielleicht auch beeinträchtigt.
Mhm. Und damit gehst du ja schon in meine nächste Frage rein. Welche Prinzipien hast du als Chefschrauber in deinen Hallen, wenn es um die Kommunikation und das Feedback unter Kollegen geht? Du sagst gerade schon dieses Fingerspitzengefühl, dass man sagt, okay, wann bringt man was an? Aber hast du da noch mehr zu sagen?
Letztendlich geht es um Kommunikation im Allgemeinen, dass man auf Augenhöhe kommuniziert, respektvoll miteinander umgeht, dass man wertschätzend, nicht abwertend, nicht emotional, sachlich mit Ich-Botschaften arbeitet. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon. Wer es nicht kennt, der kann im Internet sich die Regeln mal anschauen, aber die wiederholen sich immer wieder. Und wenn man sich daran hält, dann besteht eine gute Chance, dass man als Team gut zusammenarbeitet, weil das ist ja das, worum es geht, dass man bei der Arbeit Spaß hat und damit dann im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Produkt ein besseres wird.
Was erlebst du denn in der Szene? Wie oft ist es so, dass man dieses Thema Kommunikation mit jemandem vielleicht auch nochmal besprechen muss, weil man merkt, so wie diese Person im Team agiert, das zieht irgendwie die Laune bei allen runter und da muss man mal gucken, können wir mal grundsätzlich über Kommunikation reden? Passiert das häufig?
Ich hatte es gestern Abend erst und da hatte ich das Gefühl, dass ich in der Situation die Initiative ergreifen muss und grundsätzlich über Kommunikation sprechen muss und über Erwartungshaltungen und Beziehungen zueinander unter Teammitgliedern, Mitarbeitende der verschiedenen Teams, wie die miteinander arbeiten, was wir da erwarten in der Leitung und dass es im Prinzip alles mit Kommunikation behoben werden kann, was jetzt schlecht läuft und natürlich auch entsprechend bekräftigt werden kann und wertgeschätzt werden kann, was gut läuft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Pfad, an dem man sich orientieren sollte, dass da Menschen sind, die ihr Päckchen mitbringen, wie groß und schwer das auch immer ist, aber man will ja zusammenarbeiten, man will, sage ich sehr oft, am gleichen Strang ziehen und dann auch noch in die gleiche Richtung. Und diese Richtung, die wird sich über Kommunikation viel klarer darstellen, als wenn man da so nebeneinander herarbeitet und alle eigentlich irgendwie komisch drauf sind und sagen, ach, ich habe eigentlich keinen Bock, weil dann wird das Produkt einfach nicht gut. Und das ist letztendlich die Botschaft, dass es darum geht, dass die Boulder und Routen denen, für die wir sie bauen, Spaß machen.
Und warum, also wenn ich jetzt mal so ganz blöd fragen darf, warum ist da Kommunikation so wichtig? Ich stelle mir jetzt vor, da ist jemand, der schraubt immer die perfekten geilen Routen, der braucht gar nicht, dass ihm irgendjemand anderes was dazu sagt. Wo man sagen könnte, warum dann noch reden? Aber warum ist es so wichtig?
Weil der Austausch untereinander so wichtig ist, weil wir nie alleine sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Wir müssen das immer als Team entscheiden, dass alle sagen, ja, da können wir dahinter stehen, da haben wir Bock drauf, das macht uns Spaß. Und deshalb auch als Team. Beim Boulderbau sind es bei uns meistens 3 Leute. Und wenn dann einer Bock drauf hat und Gas gibt und diese perfekten Boulder schraubt und die anderen beiden, die dann noch mit dabei sind, aber sagen, hey, wir würden da aber auch gerne irgendwie mitmachen und uns austauschen mit dem, dann ist schon mal gleich so eine Richtung eingeschlagen, die das nicht ist, was ich gern hätte in diesem Team. Das soll immer zusammenarbeiten im Idealfall, dass es nicht immer funktioniert. Ist eh klar, aber dass man zumindest den Anspruch hat, dass dieses Team zusammenarbeitet, dass man sich austauscht, dass man gemeinsam testet. Wir lernen täglich dazu. Auch in der Ausbildung lernen wir täglich dazu mit den Kollegen und Kolleginnen. Alles, was die Leute mitbringen, wir lernen dazu und das meiste läuft über Kommunikation.
Kommunikation ist sehr wichtig, das höre ich raus, das glaube ich dir auf jeden Fall. Aber was für einen Einfluss hat es denn wirklich? Also wie ist es, in einem Team zu arbeiten, wo die Kommunikation nicht läuft? Merke ich das am Ende vielleicht sogar als Kundin, dass es da irgendwie hakt? Wie ist es in einem Team, wo es gut läuft? Kommt das auch bei den Kunden an? Wie ist denn das? Wie kannst du das beschreiben?
Ob das so bei den Kunden rauskommt, Kundinnen rauskommt, dass die merken, ah, die hatten jetzt aber heute irgendwie nicht so ein gutes Gefüge in dem, was sie gemacht haben, wie sie zusammengearbeitet haben, das glaube ich fast nicht. Wenn die jetzt so ein bisschen Emotionalität drin haben, ein bisschen Reibereien, ist ja auch gut. Oder Diskussionen, Austausch, immer auch in sachlicher Form. Aber wenn es da halt emotional wird und negativ emotional, dann ist das sicher keine schöne Erfahrung für die, die dabei sind. Und anders in einem Team, wo es sehr gut funktioniert, da geht natürlich alles viel effizienter, wenn die wissen, hey, okay, bei dem Boulder, in dem Schwierigkeitslevel, da frage ich die Person, ob die da mal reingehen möchte. Und wenn ich von der das Feedback bekomme, dann kann ich das besser einschätzen, weil wir schon mehrere Jahre zusammenbauen. Und das muss man nicht erst ausloten, wo man da miteinander unterwegs ist. Also so könnte man es, glaube ich, unterscheiden. Aber ich glaube nicht, dass es beim Kunden direkt ankommt. Weil ja, wie der Kollege Eisele neulich gesagt hat, keiner absichtlich Scheiße schraubt.
Ja, auf jeden Fall. Jeder denkt sich natürlich was Positives dabei und möchte irgendjemandem ein schönes Klettererlebnis bescheren. Du bist ja tätig in der Ausbildung für den Routenbau im Breitensport. Und da geht es eben nicht nur darum, wie man Griffe in die Wand bringt, sondern auch um das Thema Feedback und Kommunikation. Also das wird dort besprochen. Wie sind denn da in der Ausbildung die Inhalte? Was machst du da mit den Leuten? Und wie nimmst du sie da an die Hand quasi?
Das ist grundsätzlich Teil einer Pflichtfortbildung für den Routenbauer Breitensport national, den man dann als nach 3 Jahren Lizenz erhaltende Fortbildung machen kann. Das ist das Ding beim DAV, dass die Lizenzen auf der Ebene alle 3 Jahre erneuert werden müssen. Und da haben wir fängt freitagabends an und geht dann bis Sonntagnachmittag. Das ist der erste Tag Boulderbau, weil wir das in der bisherigen Ausbildung bis Ende letzten Jahres eben gar nicht behandelt haben. Das haben wir jetzt geändert zum neuen Ausbildungsjahr. Und bei dieser Fortbildung geht es um auch Feedback und Kommunikation im Kontext Routenbau. Und das machen wir so, dass wir eine Präsentation als theoretische Einleitung haben, wo grundsätzlich über Rückmeldekultur im Allgemeinen gesprochen wird, wie man Feedback gibt, wie man Feedback nimmt. Dann haben wir in der Vorbereitung uns Routen rausgesucht, also es ist routenbasiert, und dann werden Rollen verteilt. Und beim letzten Mal haben wir das so gemacht, dass du quasi immer zu zweit meistens oder auch mal ein Dreiergefüge, dass du sagst, hier, der ist jetzt der Kunde, der ist so ein Traditionalist, alter Berggeher, klettert seit 40 Jahren mit halbhohen Kletterschuhen und der hat das und das Mindset zu der Route. Und dann hast du entgegengesetzt den Routenbauer, der jetzt irgendwie seit 2 Jahren klettert und gerade angefangen hat, Routen zu schrauben und der aber seine Route unbedingt verteidigen will und da den ganzen Stolz reingesteckt hat, alles, was er so top und so geil findet, steckt da jetzt drin und er ist mega überzeugt von der Route und das lassen wir dann als Rollenspiel sich so entwickeln. Beispielsweise. Oder Routenbauer mit Chefroutenbauer, Routenbauer mit Routenbauer-Kollege, Kollegin. Das ist dann immer eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und über die Attribuierung von dem Mindset, das wir den einzelnen Rollen zuteilen, entwickeln sich da sehr, sehr schöne, zum Teil recht dramatische Dialoge und Auseinandersetzungen zwischen den teilnehmenden Personen. Und da lernen die zuhören, extrem viel. Und das wird dann halt nachbesprochen in der Gruppe. Und das ist nicht so ein Mega-Inhalt, aber durch diese Rollenspiele bekommt das unheimlich viel Leben. Und da haben wir schon viele schöne Einheiten im Seminarraum in den Kletterhallen gehabt.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da, wenn sie in eine Rolle schlüpfen müssen und sich überlegen müssen, was die Argumente sein können, dass sie da auch nochmal ein ganz anderes Aha-Erlebnis haben, oder?
Genau, das ist ja das. Das ist ja nicht dieses, ja, du jetzt als du Person, die du hier sitzt, mit dem, was du mitbringst an den Tisch, mit dem, was du für Erfahrungen hast, sondern wir zwängen sie ja durch dieses Zulosen und es wird wirklich hier ziehen los und dann steht da drauf Linie 23, schwarze Route, 6 plus, du bist der Routenbauer und dann müssen die sich halt finden, der andere, der die oder die andere, die die Linie 23 schwarz hat und dann heißt es und bitte und dann geht's los. Das sind sicher, da muss man aus sich rauskommen, das muss man überhaupt erstmal annehmen, diese Aufgabe, dass man da so aus sich rausgeht und das machen die Leute natürlich unterschiedlich intensiv, teilweise nicht so, aber teilweise auch komplett drüber und das, also im positiven Sinne komplett drüber, was dann wirklich so fast schon ausartet, aber im Lustigen meist. Mhm.
Kannst du mal beschreiben, was es da vielleicht auch so für, wie man neudeutsch sagt, Learnings für die Leute gibt? Also was nehmt ihr mit raus? Kriegst du das so mit, dass sie sagen, ey, darüber habe ich noch nie nachgedacht, so und jetzt jetzt habe ich es so.
Ja, absolut. Also wir machen nach jedem, nicht nach jedem Tag, aber am Ende von diesen Fortbildungen, von den Ausbildungskursen machen wir immer eine Feedbackrunde. Allein der sachliche Umgang mit konstruktiv vorgetragener Kritik und da die Kontenance zu bewahren, wenn sie dann vielleicht unsachlich wird, die Kritik oder die Rückmeldung. Ich glaube, sowas ist extrem hilfreich für den Arbeitsalltag. Und das ist ja das, worauf wir die Teilnehmenden vorbereiten wollen, dass wenn sie in so Situationen kommen, sie entweder diese Situation schon mal im Rollenspiel erlebt haben oder jemanden gesehen haben im Seminarraum oder wo wir das halt machen, wie jemand diese Situation gemeistert hat.
Was sind so die Ideen, wie man in einer Situation die Kontenance bewahren kann, wie du es gerade gesagt hast?
Sachlich bleiben ist das Hauptding, sich nicht verteidigen, sich nicht, und das hat auch mit Körperhaltung zu tun, der Körper, der spricht ja auch, sich mit verschränkten Armen hinstellen und immer nur wegschauen und Kopf schütteln, sondern so. Zum Beispiel, ja, ich verstehe schon, dass du das jetzt so empfunden hast, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht so oder so anders wäre für dich? Einfach mit diesen Ich-Botschaften arbeiten, die sind ja extrem wichtig. Man kann natürlich auch so Tricks anwenden, wenn jemand sagt, beispielsweise, die Route, die ist maximal 7, obwohl da 8 dran steht. Und dann kannst du sagen, boah, echt, findest du? Ich habe echt schon von ganz vielen gehört, dass die alle finden, dass es 8 ist. Das ist so ein Trick, wo man anwenden könnte, um eben Argumente zu entkräften. Weil letztendlich ist es ja ein Austausch von Argumenten, dass man irgendwas anders empfindet. Und Empfindungen sind halt immer subjektiv und die kann man ja nicht als falsch abstempeln oder vom Tisch wischen. Die Leute haben ja diese Emotionen oder die Personen, die zu einem kommen. Da müssen sie sich erstmal den Mut fassen, dieses Feedback zu geben. Dafür muss man die Bereitschaft signalisieren, dass man das annehmen möchte, das Feedback. Kann ja auch immer weglaufen oder gar nicht präsent sein, aber das ist in der Summe dann nicht die richtige Strategie insgesamt für den Umgang mit Feedback, sei es von KollegInnen oder von KundInnen. Wir kommen ja deswegen in die Halle, weil wir als Kundinnen Spaß haben wollen beim Bouldern. Wir wollen gefordert werden und aber nicht überfordert. Und als routenbauende Personen machen wir das ja für diese Kunden. Also ist dieses in Austausch treten mit denjenigen ja das zentrale Element, weil wir das ja nicht für uns machen, sondern für die Leute, die zur Halle reinkommen und Eintritt zahlen und da ihre Freizeit verwenden und ihr Geld dahin tragen. Und in diesem Gefüge muss es natürlich passen. Also der Respekt von jetzt Routenbauer zu Kunde, der sollte immer da sein, außer es wird halt angreifend persönlich. Dann kann man sich schon verteidigen. Aber im Prinzip hat der Kunde mit der Empfindung, die er hat, per se mal recht. Deswegen muss man sich aber nicht unterwerfen und jetzt alles, ja, du hast recht. Man kann ja trotzdem auf Augenhöhe argumentieren und sachlich bleiben und sich dazu austauschen. Und alle Regeln der Kommunikation beachtend miteinander sachlich und freundlich umgehen.
Wobei ich das Beispiel mit dem da gibt es eine ganze Schar Menschen und hinter mir, die finden das auch so. Ist das dann noch irgendwie eine ehrliche Kommunikation?
Es ist nicht eine ehrliche Kommunikation, aber irgendwann hast du du kennst ja diese Leute, die zu dir kommen in der Kletterhalle irgendwann. Wo ich genau weiß, ja, die kenne ich jetzt seit 10 Jahren, die Person, und die klettert in dem Grad und die kann das genau beurteilen, wenn ich die zu der Route an der Stelle, wenn ich der die Frage stelle, hey, passt das für dich, fehlt dir da ein Tritt, ist es ein Längenzug, weil die halt nicht 1,60 groß ist, sondern kleiner, weil ich weiß, dass die in dem Grad unterwegs ist und so hat man irgendwann seine Indikatorkundinnen, wo man weiß, hier kommt sehr wertvolles Feedback, hier kommt Feedback, das nehme ich auch an und bedanke mich dafür. Was man dann mit dem Feedback macht, das ist ja einem selber überlassen. Aber man muss zumindest zuhören. Und das ist dann schon eine ehrliche Kommunikation, also zu sagen, ja, wenn ich von dir was höre, das ist mir ja eh egal. Also das mache ich nie. Das ist ja auch grundlegend falsch. Aber das unterschiedlich qualitatives Feedback kommt von verschiedenen Personen, das ist natürlich klar.
Ja, und das ist ja auch so super individuell, weil du nicht die Kletterfähigkeiten von jeder Person kennst und das dann auch manchmal schwer einschätzen kannst.
Genau. Die meisten Diskussionen, die man hat, also die ich jetzt seit 20 Jahren führe, drehen sich in 95% der Fälle um den Schwierigkeitsgrad einer Route oder eines Boulders. Das ist anscheinend das Allerwichtigste, ist, dass das ist doch niemals 7-, das ist maximal 7-, 6+7-, so ein nicht konkret und auch nicht objektiv bewertbares Ding. wo ich dann immer, also wenn sowas kommt mit so einer Marginalität im Vergleich, da sage ich immer als erstes, hat es dir denn Spaß gemacht? Und dann ist sehr oft die Erfahrung, dass sie sagen, ja, Spaß hat es mir gemacht, klar. Und dann ist diese Bewertungsdiskussion auch fast schon beendet. Nicht, dass ich sie beenden wollen würde, aber über dieses Selbstempfinden derer, die zu mir kommen, kann man das relativ gut entkräften. Wenn das jetzt eine Rückmeldung ist im Sinne von, hey, da oben kann man sich einklemmen oder wenn man da fällt, dann könnte es sein, dass man hier auf das Volume kachelt. Das sind andere Inhalte und dementsprechend werden bei mir innerlich dann auch andere Knöpfe gedrückt. Aber wenn es um selbstempfundene Schwierigkeitsbewertung geht, da geht es dann eher darum, so, hey, probier doch mal die Route hier rechts daneben, ist ungefähr gleicher Schwierigkeitsgrad, vielleicht liegt dir die ja besser. Mhm. Also man muss die Leute schon ein bisschen abholen, da wo sie herkommen, natürlich ehrlich zuhören und die Rückmeldung auch wertschätzen, sich bedanken für die Rückmeldung. Das finde ich ganz wichtig im Umgang miteinander, weil sonst gibt dir diese Person nie wieder Feedback, wenn du ihr nicht offen entgegentrittst. Also wenn sie schon sich den Mut zusammengenommen haben, um zu dir zu kommen und Rückmeldung zu geben, das ist ja schon mal ein Schritt, wo man auch committen muss. Und wenn das dann auf staubtrockenen Boden fällt, dann kriegst du von der Person wahrscheinlich nie wieder eine Rückmeldung. Und vielleicht ist da auch viel Gutes dabei, was da potenziell kommen könnte. Und dementsprechend sollte man sich dem nie verschließen.
Ja, ja, aber ich verstehe auch, was du da meinst. Also, dass es natürlich immer schwierig ist und subjektiv die Schwierigkeitsgrade, das nun genau zu treffen, weil das ja auch von Halle zu Halle wieder unterschiedlich ist. Wo kommt er her? Wo ist er schon geklettert? Und das ist so ganz schwer. Ich habe das Gefühl, so würdet ihr manchmal als Rootsetter, Rootsetterin das so total gerne über Bord werfen? Können wir das bitte gar nicht bewerten?
Ich höre das immer wieder. Können wir das nicht einfach in leicht, mittel, schwer machen und dann sollen die Leute sich einfach an der Bewegung erfreuen? Was sicher ein Ansatz ist, aber du kannst es so weit aufdröseln, vor allem auch auf Routen, weil da der Höhenfaktor mit hinkommt, dass wir eine Verkehrssicherungspflicht haben. Wenn wir nichts hinschreiben an die Routen, dann steigt da jemand ein und ist komplett oberhalb von seinem Level oder ihrem Level und der fällt da runter und wir haben nichts dran geschrieben, was ungefähr die Schwierigkeit betrifft, da kann das schon auch haftungsrechtliche Relevanz haben. Das ist in etwas konstruiert vielleicht für den einen oder anderen, aber so ticken wir nun in dem Gefüge, wo ich unterwegs bin und das finde ich auch gut so.
Dann gehen wir mal rüber zu, was du erlebst in der Szene. Also ich habe zumindest von manchen Routenschrauberinnen und Schraubern schon mitbekommen, dass ihnen negatives Feedback eben sehr nahe gehen kann. Wie bekommst du das mit? Ist es ein Thema, über das auch viel geredet wird in den Kreisen, wo du dich bewegst, dass sie sagen, ey, das nimmt mich einfach immer mit?
Ja, aber das ist auch wieder, wenn das von außen kommt, wenn es zum Beispiel über Social Media kommt, wenn das auch Teil der Frage ist, das sind ja komplette Einzelmeinungen. Aus so einer Anonymität, entschuldige die Wortwahl, aber reingeschissen werden, da kann ich ja erstmal gar nichts mit anfangen. Und das dann direkt persönlich zu nehmen, da muss man natürlich schon entsprechend stabil situiert sein, das ist klar. Aber wenn man das dann mitnimmt und das im Team bespricht, ich glaube, da kann man viel auffangen. Wenn man sagt, hey, boah, da hat mir jetzt einer einen Kommentar unter meinen Post und eine Boulder-Beta, also einfach ein One-Shot, wie es die meisten Kollegen ja machen hier, nimm mal mein Handy, halt mal drauf, lade ich auf Instagram hoch und dann kriegst du da einen negativen Kommentar. Da denkst du dir natürlich schon, puh, was habe ich denn falsch gemacht und ich habe es doch nur gut gemeint und ich wollte nur den coolen Boulder mit den neuen Griffen, die wir gestern bekommen haben. Ich wollte doch einfach nur den Spaß vermitteln oder da irgendjemand indirekt dazu auffordern, den Bouldern auch zu probieren, wenn er in der Nähe ist, wenn das seine Stammhalle ist oder da mal in eine andere Halle zu gehen. Das sind ja die Intentionen und die Intentionalität ist da ganz wichtig. Und wenn dann jemand grundnegativ da reingeht, das gar nicht sieht und da so eine destruktive Art an den Tag legt, da muss man drüber stehen. So platt das klingt, aber ich glaube, wenn man da sich so ein bisschen eine dicke Haut anlegt und dann ist es natürlich auf, wenn da 10 Kommentare kommen, 15 Kommentare und das die einzigen Kommentare sind, dann weiß ich nicht, was gepostet wurde oder was sonst so rumlos ist in dem Profil oder was auch immer. Aber das muss man dann situativ betrachten oder im Kontext betrachten, wie ich so oft sage. Das ist zwar auch eine Phrase, aber letztendlich ist alles immer kontextabhängig.
Aber das passiert schon, dass die Leute dann auch in euer Team kommen und sagen, ey, gucke mal, wie soll ich denn damit jetzt umgehen?
Absolut, absolut. Das ist ja, wir haben so eine Routendatenbank bei uns, da kommen auch teilweise Kommentare rein. Da kannst du die Routen bewerten mit einem Schwierigkeitsgrad, 2/4 gerade nach oben bestätigen oder 2/4 gerade nach unten. Dann kannst du Sterne vergeben. Das sind defaultmäßig, also wenn du nichts änderst, kriegt die Tour 5 Sterne. Dann musst du quasi willentlich abwerten, die Tour. Das ist speziell bei uns in den 4 Hallen. Und dann kannst du noch einen Kommentar schreiben als registrierter Nutzer. Musst du nur eine E-Mail-Adresse angeben. Und da kam neulich aus einer Halle, kam, ich mag keine grünen Griffe, deswegen finde ich die Tour nicht gut, 2 Sterne.
Okay.
Wo ich sage, ja, Dankeschön. So was lassen wir dann wahrscheinlich auch nicht stehen, weil das bringt niemanden weiter. Die Tour ist sicher gut. Ich habe die Tour geklettert, bin gerade überlegen. Ich war letzte Woche dort testen. Ich glaube, die Tour bin ich nicht geklettert. Aber das, und die hat sonst nur gute Kommentare bekommen. Das ist ja dann schlecht geschlafen, irgendwelche anderen Sachen, die Leute mitbringen. Wir sind ja alle nur Menschen und wir haben unsere Päckchen zu tragen. Und dann muss man Verständnis haben, wenn jemand mal nicht so coolen Tag hat. Und dass dann sowas dabei rauskommt, das ist absolut in Ordnung und nachvollziehbar. Wenn es aber persönlich wird und angreifend wird, dann nimmt das eine andere Dimension an. Und dann muss man vielleicht mal ins 1:1 gehen und fragen, habe ich regelmäßig solche Kurzgespräche, kurze Austauschsituationen, wo irgendwas in Perspektive gerückt wird, wo irgendwas eingeschätzt wird, um das Individuum daran nicht zu messen, sondern einfach die Wertschätzung des Individuums, der bauenden Person und eben nicht bezogen auf eine Einzelmeinung, die irgendwoher aus dem Off kommt in irgendeinem Kontext, die überhaupt keine Relevanz hat für uns. Weil den meisten Leuten ist nicht langweilig und sich damit sowas aufzuhalten, dann ist verschwendete Zeit in meinen Augen.
Was war denn das letzte richtig Gute, was ihr mal bekommen habt an Kritik, wo ihr gesagt habt, ey, stimmt noch gar nicht bedacht? Das müssen wir vielleicht mal häufiger machen oder häufiger anwenden. Also wir reden jetzt davon so
Konstruktives.
Der Schuh, müssen wir uns den anziehen oder nicht, ja? Sollten wir das umsetzen? Aber was war schon richtig gut gewesen?
Müsste ich jetzt überlegen. Wir haben gestern, glaube ich, so ein Autobelay-Rescue-Kit, dass wir in den Hallen haben, dass wenn jemand vergisst, sich einzuhängen am Autobelay und hochklettert und dann jemand anders oder diejenige Person selber merkt, dass sie nicht eingebunden ist, eine relativ schmale und schlanke Lösung, dass jeder dem oder derjenigen da oben helfen kann. Und da kam das Feedback, ob denn das nicht besser wäre, abzuklettern, ob das nicht gefährlicher wäre, so wie wir das machen. Und dann habe ich halt geantwortet, ich glaube heute früh, dass es einfach eine zusätzliche Option sein kann, wenn jemand nicht abklettern kann. Und die Person hat sich dann auch wieder mit einem Herzchen bedankt auf meinen Kommentar. Und allein, ich glaube, allein ist es das Wichtigste, dass man dieses Feedback, das da kommt, aufnimmt und erwidert. Also die Reaktion zeigt so, hey, ist angekommen, wir denken drüber nach, lass uns das umsetzen. Oder wenn es jetzt über diese Datenbank kommt, wenn dann 3 Leute sagen, hey, das ist 8-, das ist nicht 8-8, dann schreibe ich selber einen Kommentar rein, hey, okay, geht runter auf 8-. Und dann ist es auch transparent und das ist auch wichtig, diese Transparenz in der Kommunikation und im Feedback. Ist für alle nachvollziehbar, dass die vorher schwerer war, die Tour, und jetzt eben abgewertet wurde, weil die Community das Ding abgewertet hat. Das sind solche Sachen, wo wir annehmen und gerne annehmen. Und es sind sehr, sehr tolle Prozesse, die ich erleben darf mit dem Team, mit dem ich arbeiten darf. Das ist eine glückliche Situation, in der ich bin. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht überall so ist, aber das, was ich da erfahren darf, das sind schon ja, gute Prozesse, die einen auch weiterbringen als Team.
Ja, das klingt auch so, auch wenn man so ein System hat, wo man sich so die Meinung der Community gut reinholen kann, das gut abbilden kann. Mhm. Jetzt von mir als Hallenkundin noch die Frage, wie kann ich euch denn ein Feedback geben, mit dem ihr gut etwas anfangen könnt? Weil ich muss auch sagen, gerade als ich angefangen habe mit dem Bouldern, war es für mich natürlich alles noch sehr rätselhaft und es war eher so, ich komme hoch, geil, ich komme da nicht hoch. Na, das war ja jetzt, was war denn das denn für ein Quark so, ne? Weil man die Sprache einfach noch nicht spricht, weil man auch nicht weiß, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und da muss ich sagen, glaube ich, da sind viele, die gar nicht wissen, und wie gebe ich das jetzt weiter?
Auch wieder an die Feedback-Regeln halten. Also dieses, hey, kann ich dir kurz eine Rückmeldung geben als Einstiegssatz? Du bist doch hier Routenbauer, du bist doch hier Routenbauerin, oder ist der Boulder, ist die Route von dir? Die kennen dich, hey, die Route da hinten von dir. Und da weißt du schon, was kommt, also Guten Morgen Person. Und da muss man als die Person, die vom Team präsent ist, man muss, das hatte ich vorhin schon gesagt, man muss natürlich auch die Bereitschaft signalisieren, Feedback zu empfangen. Dafür muss ich erstmal da sein, dafür muss ich erstmal präsent sein und für die Leute wahrgenommen werden können. Am Einstieg, auf der Matte, auf der Bank, oben im Bistro, was auch immer, wo auch immer, müssen die Leute dich ja erstmal identifizieren können. Das kannst du jetzt über eine Uniformierung machen oder dadurch, dass du dich dazustellst, Routenbautag ist fertig, Boulderbautag ist fertig und dann wartest du einfach und schaust den Leuten noch eine halbe Stunde, Stunde zu und schaust, was die überhaupt damit machen und gar nicht jetzt mal mit dem Bias, dass sie irgendwie vorinformiert werden über, Achtung da oben, da musst du dann den Heelhook auf Torhub flippen und hier den Weiterleiter machen, weil das ist ja das, was sie selber rausfinden wollen in der Regel. Und deine Frage, was kannst du machen, ist dieses kurze Nachfragen, wenn du halt weißt, die Person ist verantwortlich oder ist vielleicht sogar die bauende Person des Boulders, der Route. Hey, kann ich dir kurz was sagen? Und dann ist es, glaube ich, immer am besten, wenn es um Schwierigkeit geht, dass man es mit was anderem vergleicht, was in der Halle nebendran ist, ein Boulder, der vielleicht in dem Sektor vorher dran war mit der gleichen Bewertung, bei dem Boulder, da habe ich das so empfunden, dass das hier für den gerade eher schwer war. Bist du dir sicher oder meinst, der ist genauso schwer oder könnte der vielleicht auch das sein? Also da in so eine, auch auf Augenhöhe, nicht unterwürfig und auch nicht von oben herab, das ist ja immer die Kunst, das zu treffen und das zu wissen, wo ist der das Gegenüber, wo ist denn die Person gerade, rennt die schnaubend auf mich zu mit hochrotem Kopf, dann weiß ich ja, sie will wahrscheinlich nichts Gutes. Ich glaube, so einen Vergleich, dass man sich, weil das ist ja deine Wahrnehmung, wenn du als Hallenkundin Feedback gibst und sagst, hey, hier letztes Mal, jetzt habt ihr hier umgeschraubt, letztes Mal der rote oder der Level 5 Boulder, der ist mir total reingelaufen, da habe ich 2-3 Sessions gebraucht, bis ich den gemacht habe. Und jetzt habe ich hier schon die 10. Session an dem und ich kriege den Fuß nicht vom Boden weg. Den finde ich schwerer oder vielleicht dann auch aktiv mal so, hey, kannst du mir das vielleicht erklären? Das Fragen nach Beta oder Fragen nach Tipps von Kundenseite, so denn gewünscht, das kann man ja durchaus auch geben. Also und dann kann man es auch erfragen. Ja. Ist ja auch ein Feedback, so hey, kannst du mir das mal zeigen? Ich möchte es verstehen, ich habe Bock, diesen Boulder zu klettern oder in dem Schwierigkeitsbereich, das ist normalerweise so das obere Ende Komfortzone, das kann ich eigentlich ganz gut beurteilen. Meinst du nicht, dass der vielleicht doch ein bisschen schwerer ist? Und dann ist es kommt es auf die Kommunikationsfähigkeit des Gegenübers an, wie er das annimmt und mit dieser Rückmeldung umgeht. Weil das ist ja immer das Spannende an Kommunikation und Feedback, dass zwei dazugehören. Mhm. Es ist spannend und ich kenne aus dem Studium, ich habe Sportpublizistik im Hauptstudium studiert mit viel Kommunikationswissenschaft und das zentrale Ding, was ich aus meinem Studium mitgenommen habe, ist ein Lehrsatz eines finnischen Kommunikationsforschers, der sich Osmo Vio nennt und der hat gesagt, Kommunikation misslingt im Allgemeinen außer durch Zufall.
Okay.
Da muss schon viel passen, dass das alles so klappt und Sender und Empfänger da in diese Interaktion treten und dass man sagt, hier, ja cool, danke fürs Feedback, ja super, danke, dass ich dir Feedback geben durfte. Und wenn dann alle wieder, oder diese kurze Beziehung sich wieder trennt und beide mit einem guten Gefühl rausgehen, wenn man das erreichen kann in irgendeiner Form, dann ist viel gewonnen für beide Beteiligten.
Okay, dann hoffen wir auf viele Zufälle.
Ja, absolut.
Damit alle gut miteinander arbeiten können und dass coole Boulder und Kletterrouten entstehen. Dann, Peter, ich danke dir für deinen Input.
Sehr gerne, Juliane.
So, Peter hat fertig geredet. Ihr habt fertig gegessen. Hat es denn gemundet?
Auf jeden Fall.
Ja, war sehr lecker, wie jeden Tag.
Ihr dürft auch noch weiterhin zugreifen, auch wenn es eigentlich ein totales No-Go ist, beim Reden zu essen. Wir machen das jetzt einfach mal so. Wenn ihr wollt, dann tut es. Wir haben Peter zugehört. Es gab ab und zu ein Lachen und oder Bestätigung oder so schon von eurer Seite für Sachen, die er gesagt hat. Ich würde gerne euch ein paar Fragen stellen zu dem, was Peter gesagt hat und auch nochmal danach noch allgemein ein paar Sachen fragen. Und er hat ja erklärt, dass er zum Beispiel als Routenbauchef sehr darauf achtet, wie geht es den Leuten im Team, wie läuft die Kommunikation untereinander und dass er da auch einschreitet. Also dass es für ihn auch zu seiner Rolle als Chefroutenbauer dazugehört. Ist das etwas, was ihr auch so erlebt, dass ein Chefroutenbauer diese Rolle hat? Also man könnte ja meinen, der guckt eigentlich nur, ob das mit den Bouldern und den Schwierigkeitsgraden am Ende des Tages stimmt und that's it. Oder ist das auch ein großer Teil, so wie ihr das miterlebt von der Arbeit von den Leuten?
Ich habe das schon einige Male erlebt. Nicht unbedingt nur mit Chefroutenbauern und Chefroutenbauerinnen, aber dass ein Kollege schon mal auch eine Auseinandersetzung geschlichtet hat während des Routenbaus. Weiß ich gar nicht mehr, worum es ging. Ich sage jetzt einfach Streit bei der Arbeit, ne? Und da kann so ein sehr zeitintensiver und zeitkritischer Job wie der Routenbau-Tag schon auch mal ins Wanken geraten, wenn es halt nicht passiert. Und mir hat das immer total geholfen. Also ich habe das so genossen. Ich weiß, das hat ein Kollege mal gemacht, der Marvin aus dem Bouldergarten, und da bin ich dem total dankbar, weil zu dem Zeitpunkt waren wir schon spät dran, ne? Und wir konnten danach wieder beherzt weiterarbeiten und dass so alle gut nach Hause gehen können mit einem freien Kopf. Das ist sehr wichtig auf der Arbeit.
Möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, ich finde es auch super wichtig, dass wenigstens eine Person da das Auge ein bisschen drauf richtet. Und ich muss auch sagen, ich habe richtig Glück, weil unser Team arbeitet da echt richtig gut zusammen. Und auch unser Routenbauchef, der Dirk, kümmert sich da echt gut drum und hat auch selber eine echt angenehme Art zu kommunizieren und uns auch immer mal wieder in die Bahn zu lenken, wenn da irgendwas vielleicht ein bisschen ausufert. Aber grundsätzlich läuft das bei uns wirklich gut.
Was würdet denn ihr sagen, was sind denn das für Themen, weshalb es dann mal so aus der Bahn gerät? Also ist es dann im Prinzip dasselbe, wie was die Kunden auch sagen würden, dass sich dann darüber gestritten wird, ob es jetzt ein Längenzug ist oder nicht? Oder also warum ist es manchmal schwierig?
Ich glaube, das geht innerhalb des Routenbauteams sind es noch ganz andere Thematiken, die da aufploppen. Das könnte Arbeitssicherheit sein beim Routenbau. Da gibt es dann Feedback zu, wenn zum Beispiel jemand seinen Gehörschutz oder seine Brille nicht aufhat, dass es da mal Feedback zu gibt. Und einige stehen halt nicht auf PSA, salopp gesagt.
Kannst du PSA noch?
Persönliche Schutzausrüstung, also sowas wie Gehörschutz, wie Schutzbrillen. Und ja, beim Routenbau aus dem Seil kommt auch ein bisschen mehr dazu. Und einige Kollegen oder Kollegen sind dann doch etwas genervt, wenn sie darauf hingewiesen werden, hey, schau mal, die Brille ist auf deinem Kopf, auch nicht vor deinen Augen. Und genau, sowas kommt dann im Routenbau noch dazu. Zu denen, ist das ein schöner Zug, ist das ein Längenzug, wie auch immer, kommt dann Tritt hin oder kein Tritt hin. Das sind noch so die Themen, die wir vielleicht zusätzlich außerhalb der Kunden- und Kundinnenmeinung bei uns haben.
Also meiner Erfahrung nach ist Routenbau ein totales Abbild von so persönlichen Befindlichkeiten. Also das emotionale Leben, was wir draußen außerhalb der Bowlerhalle leben, bringen wir mit auf Arbeit. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, woran es liegt, beim Kletter- und Bouldersport, beim Routenbau offenbart sich das quasi. Und zwar sehr intensiv manchmal und sehr augenscheinlich auch. Also es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir da tendenziell einen stressigen Job machen, dass der mit Sport zu tun hat und nervlicher Anspannung, und dass bei nervlicher Anspannung eben Emotionen auch mal hochkochen. Und darum habe ich das Gefühl, dass das so die Grundbrühe ist, in dem wir uns da irgendwie in der Sphäre, in der wir uns befinden. Und dass die Themen, über die wir manchmal streiten, gar nicht so wichtig sind. Also ich weiß zum Beispiel, manchmal ist so, am Morgen macht man eine Besprechung, du baust da drüben, ich baue hier, ich baue 6 Boulder, du baust 5 Boulder, und irgendwann am Nachmittag merkt man, man kommt so ein bisschen dichter beieinander und die Boulder irgendwie überschneiden sich oder 2 Ideen schließen sich dann aus oder sowas, und da kann man schon mal aneinander geraten, ja. Ich hatte es gerade gestern quasi in Vorbereitung dieses Podcasts, was Peter in seinem Interview beschrieben hat zwischen dem Kontakt mit der Kundschaft, also dass ein Kunde oder eine Kundin Feedback gibt und dann so ein bisschen rumdruckst oder irgendwas moniert, das hatte ich gestern mit einer Kollegin im Bouldergarten, ja. Und da ging es quasi um das liebe alte Thema Schwierigkeitsgrade. Einfach, dass da jemand in die Tour geht und das Erste, was gesagt wird, ist, das ist viel zu schwer für einen 7er, und ich merke noch gerade so, wie es in mir hochkocht, und dann ging die Diskussion los, ja. Ja, ich baue an Ideen, habe ich dann gesagt, und es ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig, wie das schwer ist, ich hätte gerne ein anderes Feedback und so, und dann fühlte sich die andere Person nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen. Und das Tolle an dem Gespräch war, dass ich glaube, dass die Person und ich, wir beide uns schon so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hatten, weil auf einmal switchten dann beide so in die Ich-Formulierung, und wir haben dann gemerkt, hey, wir können es hier klären, weil uns geht's um dasselbe. Ja, also uns geht's darum, dass hier eine tolle Route entsteht, die für eine gewisse Kundschaft irgendwie passt. Also da musste jetzt nicht noch eine dritte Person dazukommen, und beide konnten gut nach Hause gehen. Und die Route wurde dann auch nochmal geändert und ich bin ziemlich zufrieden mit der Route jetzt und dem Prozess dahin. Beim nächsten Mal wird er etwas reibungsloser sein.
Ja, ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, dass es eher dadurch, dass das so ein stressiger Job ist, auch Zeitdruck kommt ja da irgendwie ein bisschen mit rein und dass ihr natürlich irgendwie körperlich arbeitet. Das bedeutet auch irgendwie so einen körperlichen Stress, also dass es so viele Stressfaktoren gibt, die dann einem natürlich irgendwie auf die Laune schlagen, was, glaube ich, verständlich ist, was jeder irgendwie nachvollziehen kann, solche Situationen. Gibt es eigentlich Dinge im Routenbaualltag, wie man das besser machen kann? Findet ihr, dass es da Leute gibt, die da Ideen haben, wie man da irgendeinen Stressfaktor rausnehmen oder minimieren kann?
Ja, also ich finde, ein ganz großer Faktor ist Unsicherheit. Und Unsicherheit kann sich auf ganz vielen Ebenen zeigen. Einmal eine ganz klare Ansage, wer schraubt was, wer baut wo, mit welchen Griffen. Das nimmt halt in der Richtung schon mal Unsicherheit raus. Dann, wie viele Routen oder wie viele Boulder soll ich bauen? Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Wenn man da schon Druck ein bisschen reduziert.
Also, dass man das vorher sagt.
Dass man das vorher kommuniziert. Also, es ist halt immer ja, ein Kommunikationsthema. Und dass man alles zur Verfügung hat, auch was man braucht. Dass man sich nicht um irgendwelche Equipment-Teile streiten muss. Das nimmt vorher schon ganz viel Stress raus. Also, die Organisation des Routenbautages einfach. Das finde ich super wichtig.
Hast du auch was, Rob, was du findest, was Stress rausnehmen kann?
Ja, am Anfang des Tages die Frage, wie geht's dir? Ich glaube, mittlerweile ist es eine der wichtigsten Fragen, um den Routenbautag zu starten. Denn mir geht's nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe eine Verletzung. Emotional geht's mir nicht gut, warum auch immer. Und ich nehme diese Sachen quasi mit in den Tag und gebe auf Grundlage dieser Faktoren eben auch Feedback und nehme das auch an. Und wenn die anderen das schon wissen, können die sich darauf einstellen. Das kann alles Mögliche sein. Ja, also jetzt letztens hatte ich mit einem Kollegen, der war jetzt 6 Wochen raus, 8 Wochen raus. Einfach war nicht viel klettern. Der sagt es denn und sagt dann vielleicht auch noch so, ja, ich fühle mich heute nicht so, als wenn ich so Leistenpower angreifen kann, ne? Und das hilft unglaublich, um Sachen auch einschätzen zu können, ja, oder für alles Mögliche. Meine Freundin hat Schluss gemacht. Dann kann man nämlich auch sagen, diese objektiven Faktoren eben anpassen. Hey, dann brauchst du heute ein bisschen weniger oder hast du vielleicht darauf Lust oder so. Oder ganz, ganz beliebt, oh, ich habe 4 Tage jetzt hintereinander gebaut im Überhang. Kann ich vielleicht die Platte kriegen oder so? Aber wenn man das nicht sagt, ne? Und auf die Frage nicht richtig antwortet, wie geht's dir, dann kann schon so eine Grundspannung entstehen im Team, ja.
Total. In der Kita gibt's ja so Morgenkreise. Das fällt mir gerade dazu ein.
Ja, das sollte man
machen. Ey, wahrscheinlich braucht man einfach immer so einen Morgenkreis. Alle setzen sich im Kreis aufs Kissen und sagen erstmal, wie es ihnen geht. Klingt irgendwie komisch, aber ich glaube das euch, dass es richtig gut ist, weil jeder erstmal so ein bisschen was angestaut hat und einmal rauslassen kann und alle wissen, wie es einem geht. Könnten wir, glaube ich, an vielen Stellen gebrauchen, alle. Wie findet ihr diese Idee von den Rollenspielen, die Peter da angesprochen hat, was in der Ausbildung passiert?
Also ich kenne es von uns aus der Halle. Wir haben Rollenspiele auch im Kommunikationsbereich ansprechen von Sicherungsfehlern. Das betrifft halt vor allem Trainerinnen und Trainer und Tresenmitarbeiterinnen. Im Routenbau haben wir sowas tatsächlich nicht bei uns in der Halle. Und es funktioniert trotzdem ganz gut. Ich denke, es kann helfen. Aber manchmal kommt man in so absurde Situationen, da kann ich einfach nichts drauf vorbereiten. ja, also zum Teil denke ich, helfen Rollenspiele, aber die können halt einfach nicht alles abdecken.
Aber wenn es so ganz typische Sachen gibt, wie wo Peter meinte, 95% ist Schwierigkeitsgrad, wenn man das einmal durchgespielt hat, kann es einem vielleicht bei einem großen Teil davon schon helfen, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade Menschen, die sonst ein bisschen zurückhaltender sind, die profitieren auf jeden Fall von, wenn sie sowas schon mal durchgespielt haben. Wenn man eh so outgoing ist, dann ja. Klappt das auch so.
Rob, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ja, mega geil. Also,
die Rollenspiele?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe davon noch nie so vorher gehört und finde das eine ganz tolle Idee. Und ich glaube, mir würde das unglaublich helfen, dann auch manchmal die Kontenance vielleicht zu bewahren, ja. Ich weiß noch, wie eine Kundin mal auf mich zukam und meinte, hey, du bist doch der Rob. Und dann meinte ich so, ja, das bin ich. Und dann, hast du diesen Boulder da drüben mal umgebaut? Und dann, ja, habe ich. Und dann, ja, das geht gar nicht. Und warum hast du das gemacht? So. Und im Nachhinein meinte jemand zu mir, naja, Robert, dann sagst du halt erstmal, worum geht's? Und wenn du dann merkst, da ist jetzt gerade jemand, der einfach sehr emotional ist, dann kannst du das vielleicht irgendwie so anders kanalisieren irgendwie so, ne? Aber mich hat das halt voll getroffen und und diese Rollenspiele, denke ich schon, dass das helfen könnte, ja. Und ich fand dieses Beispiel auch mega. Also, wie hat er das genannt? Der Traditionalist?
Der Traditionalist mit den hohen Kletterschuhen, irgendwie mit den hohen Schuhen. Genau.
Ja, und weiß ich nicht, Butterbrot in der einen Hand irgendwie und dann der Routenbauer, ne, total ambitioniert und seit 2 Jahren dabei und will da unbedingt sein Ego an der Wand verwirklichen. Das ist natürlich ein tolles Beispiel, ne? Weil die Fallhöhe da so groß ist. Jemand, der Sachen gewohnt ist, also schon über Jahre, und jemand, der jetzt quasi frischen Wind reinbringt, ne? Das ist super.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich musste an der Stelle denken an eine, ich glaube, es war wie so eine Kolumne oder so. Da hat jemand, der klassisch vom Klettern von draußen kommt, also er hat seine Perspektive da geschildert, wie er den Routenbau, in so den modernen Routenbau in Boulderhallen empfindet, dass er halt zu wenig findet, womit er für draußen trainieren kann. Und das ursprünglich ja die Hallen, ursprünglich, warum Leute mal irgendwo in ihren Kellern so Boulder an die Wand gehauen haben, war, um für draußen zu trainieren. Und dieses Ursprüngliche fehlt ihm jetzt. Und ich muss auch sagen, dass ich so, als ich angefangen habe zu bouldern, habe ich gesagt, so, oh, es gibt hier so die Leute, die wollen anscheinend gar nicht diese Boulderhallen toll finden. Aber dass das Leute sind, die auch einfach ein berechtigtes Interesse haben an ihrem Sport und nicht einfach nur meckern wollen. An der Stelle dachte ich so, ja, na klar, denen fehlt halt was. Logisch. So, und irgendwie war das zum ersten Mal, als ich diese Kolumne gelesen habe, so ein Perspektivwechsel, wo ich dachte, deshalb ist es auch einfach wichtig, allen zuzuhören und alle Menschen, die ein Interesse am Klettern haben, irgendwie mit abzuholen mit dem Routenbau. Also dieses Perspektive wechseln und sich mal genau wirklich auch reindenken, ist immer total wertvoll. Wie oft passiert es euch denn eigentlich, dass ihr Boulder und Routen wirklich so im Face-to-Face-Kontakt mit Kunden verteidigen müsst oder dass ihr so darauf angesprochen werdet? Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich so eher zurückhaltend wäre, direkt der Person zu sagen, ey, was ist da los? So, ne? Oder was hast du da gemacht? Oder was hast du dir gedacht? Passiert es häufig?
Also so face to face, dass da jetzt jemand direkt kommt und einer so festnageln will auf irgendwas, eigentlich nicht. Also sicherheitsrelevante Sachen vielleicht schon, dass mal jemand kommt und sagt, hey, das und das, da ist der Heelhook super hoch, der hängt da super, super gut, die Hände sind super schlecht. Sowas schon, also das checken die meisten Leute auch, dass das wirklich auch was ist, was an die Routenbauenden, an die Halle herangetragen werden muss. Oder klar, natürlich, der Griff ist lose oder was weiß ich. Aber ansonsten bezieht sich das eigentlich alles mehr so auf Beta, also irgendwie so ein Gespräch darüber, hey, wie könnte ich es machen halt, ne? So, es gibt tatsächlich Leute, die ein bisschen sich so aufspielen am neuen Sektor, dann irgendwie so möglichst hoch runterspringen und dann so sagen so, ja, for me it's piss irgendwie so, das ist super easy oder könnt ihr nicht schwerer bauen, sowas gibt's. Aber sehr selten.
Ja, also bei uns ist es auch, kommt vor auf jeden Fall, und meistens sind es so die üblichen Verdächtigen, würde ich sie mal nennen, die halt regelmäßig zu dir ankommen und immer ist der Einstieg zu hoch oder immer sind Längenzüge drin. Das kann ein wertvoller Hinweis sein, aber bei manchen Personen weiß man schon so, hey, okay, da hakt es dann vielleicht auch ein bisschen an der Technik. Und da besteht nicht unbedingt der Willen, an der Technik zu arbeiten. Das kann auch sein. Sonst, also es kommt vor, aber es ist jetzt nicht super häufig. Aber wie Rob schon sagte, also sicherheitsrelevante Themen, da besteht auch gar kein Diskussionsbedarf. Also wenn da ein Hinweis kommt oder ein, hey, schaut euch das mal an, dann machen wir das und ändern das auch sofort. Also da wird gar nicht diskutiert.
Also es gibt tatsächlich so eine Art, also es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es sind so Stammkunden einfach, Stammkunden und Kundinnen. Da gibt es einige, die sind halt so Meckerfritzen. Und ich habe das Gefühl, dass jede Boulderhalle und jede Kletterhalle so einen gewissen Pool an Menschen hat, die genau dazugehören. So. Und ich fand das gut im Interview, was Peter gesagt hat, weil das ist auch bei den Leuten, dieses Feedback anzunehmen und die dann nicht eben so zu nennen, ah, du bist jetzt hier nur so ein Meckerfritze, du willst dich einfach nur Gehör verschaffen. Das ist super wichtig einfach. Den Leuten zuhören und versuche vielleicht auch mal eine andere Perspektive den Leuten zu ermöglichen. Das halte ich für sinnvoll, aber auf jeden Fall zuhören, weil das Feedback ist sehr wertvoll, weil die Leute ja Stammkunden halt häufig da sind, ne? Und wir machen den Sport halt alle, weil wir ihn lieben und bei manchen gehört ein bisschen mehr Meckern eben dazu. Ich hab einen guten Freund und der meckert eigentlich die ganze Zeit, wenn wir zusammen bouldern gehen. Und er weiß das und das ist so seine Art, die Dinge anzugehen und dann, genau, also das gehört eben dazu.
Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie bereit seid ihr eigentlich immer, Feedback direkt in der Halle anzunehmen oder angesprochen zu werden? Oder ist es nicht auch manchmal so, dass man gerne mal privat in der Halle sein möchte und nicht in der Rolle der Person, die angesprochen wird? Dass man vielleicht manchmal sagt, kann das nicht die Aufgabe des Chefschraubers, der Chefschrauberin sein, das anzunehmen oder der Hallenleitung? Also ist es so, dass ihr sagt so, ja, ich bin einfach immer da, sprich mich an? Oder auch manchmal so, geh bitte mal dahin und gib das Feedback dorthin?
Oh, super spannendes Thema. Also für mich in der Bertha Blog, quasi mein zweites Zuhause, ich würde mich da manchmal ganz gerne irgendwie so ein Cape überziehen oder so. Ich weiß das und das ist okay. Und es muss auch irgendwie okay sein. Also für mich, es muss okay sein, dass Leute mich da ansprechen. Auch was Sicherheit angeht, dann nehme ich eben nochmal die Leiter am Sonntagnachmittag raus und ändere da was oder höre den Leuten zu. Manchmal fällt es mir schwer, auch nach 18 Uhr, nach 8 Stunden Routenbau so ein Feedback anzunehmen. Und ich versuche, das Beste daraus zu machen in dem Gespräch und zuzuhören und manchmal auch einfach zu sagen, hey, wenn ich die Person kenne, können wir uns vielleicht morgen oder übermorgen, wenn wir uns nochmal sehen, darüber unterhalten. Weil ich nehme mein Feedback schon wahr und ich nehme das ernst. Und genau, das ist eben so, wir sind da präsent. Wir haben auch während des Routenbautags, werden wir oft angesprochen, auch von der Seite, auch wenn wir mit Kisten schleppen, eigentlich gerade voll in Eile sind. Und letztens meinte ich dann auch, wir waren spät dran. Ich meinte, ich sehe das, ich weiß das, du willst gerade Feedback geben. Geht's in einer Viertelstunde nochmal, ich komme zu dir. Und dann bin ich einfach zu der Person nochmal hingegangen. Die hat sich riesig gefreut. Ja, die dachte wahrscheinlich, oh, was für ein toller Mitarbeiter, er kommt sogar noch extra persönlich zu mir. Ja, das ist irgendwie auch mein Job, dass die Leute so gehört werden.
Ja, stimmt schon. Also kann ich echt nur zustimmen. Und man ist da so ein bisschen selbst in der Verantwortung, Selbstsorge zu betreiben und das einzuordnen. Kann ich jetzt noch reagieren? Kann ich angemessen reagieren? Oder bin ich einfach so fertig vom Routenbautag zum Beispiel, dass ich nichts mehr aufnehmen kann? Und das noch zu kommunizieren. Also das ist noch so das Mindestmaß an Kommunikation, die dann geht. Zu sagen, hey, ich bin jetzt seit, wie du schon sagst, 6, 7, 8 Stunden an der Wand und ich kann gerade einfach nicht mehr irgendwas aufnehmen. Und das dann zu sagen und hey, ich weiß, du bist immer dienstags da oder mittwochs oder wie auch immer, lass uns da nochmal sprechen. Es sei denn, das sind halt wirklich super dringende Themen, also wie eben schon angesprochen, Sicherheitsthemen. Da muss irgendwie noch Energie für da sein, auf jeden Fall. Ansonsten probiere ich dann auf mich zu schauen und zu sehen, hey, wie kann ich das jetzt noch einordnen? Ist es noch sinnvoll, mir ein Feedback anzuhören oder kann ich das gar nicht mehr aufnehmen?
Mhm. Genau.
Oder halt auch mal, also wenn es nicht gerade beim Routenbau ist, in anderen Hallen klettern und bouldern gehen, um mal aus meinem Arbeitskontext rauszukommen und wirklich nur privat unterwegs zu sein, was auch mal ganz schön sein kann.
Ja, glaube ich.
Und da kennt niemand einen. Ja, das genieße ich sehr. Oh, das genieße ich sehr.
Ja.
In Ostblock zum Beispiel, da gehe ich ab und zu mal bouldern. Da darf ich einfach Kunde sein.
Ja.
Da darf ich meckern.
Okay, auch schöner Wechsel, schöner Perspektivwechsel. Marie, vielleicht an dich mal zuerst die Frage, weil ich glaube, du betreust ja die Social-Media-Channels auch von der Halle, ne?
Ja, ganz genau.
Genau. Welche Rolle spielt denn Social Media, wenn es um das Einholen von Feedback zum Routenbau geht? Also ist es so eine Quelle, die gut ist oder ist es eher nicht so gut, weil die Kommunikation in den sozialen Netzwerken manchmal so ein bisschen schwierig ist? Wie findest du das?
Ich würde erstmal unterteilen zwischen Boulder und Routen. Also Boulder lassen sich via Social Media viel, viel besser präsentieren, aufgrund ihrer Länge einfach und Abbildbarkeit. Von daher kriegen wir via Social Media gar nicht viel Routenfeedback. Das ist bei uns tatsächlich vor Ort in der Halle vorwiegend.
Mhm.
Wenn dann Feedback kommt und es negativ ist, dann nutzt die Person, die das dort von sich gibt, natürlich die Anonymität des Social-Media-Raumes. Und das ist dann nicht unbedingt konstruktive Kritik, die dann dort rübergebracht wird.
Mhm.
Genau.
Ja, spannend, habe ich nie drüber nachgedacht, dass natürlich auch dieses, wenn es so überhaupt erst sichtbar ist in Social Media, dass überhaupt erst ein Objekt ist, über das geredet wird wahrscheinlich. Ne?
Genau, also wenn wir Routen abfilmen, dann schneiden wir die meist zusammen und das ist jetzt nicht so wie eine komplette Boulder-Beta, die in 10, 15 Sekunden dargestellt ist, sondern wir schneiden dann einzelne Züge vielleicht zusammen. Und ja, das hemmt dann schon die Kritik, weil du siehst halt vielleicht die Highlights der Route und gar nicht die gesamte Route. Und deshalb verlagert sich das bei uns eher in den Raum in der Kletterhalle.
Mhm. Okay, das heißt, Rob, das erlebst du eigentlich viel mehr, dass Leute da direkt in Social Media Feedback geben, weil man deine Arbeit direkter sieht, oder wie ist das?
Ja, wobei ich sagen muss, auch da auf Instagram, es gibt das Herzchen halt, ne? Also das ist immer so, Daumen hoch, geiler Boulder, mega, so. So richtig konstruktives Feedback, dass mir jetzt mal jemand sagt, so Arbeitssicherheit, das kriege ich dann vielleicht ab und zu nochmal. Aber eigentlich ist das nicht KundInnen-Feedback, sondern eher RoutenbauerInnen-Feedback. Also, dass Leute aus der Branche mir zum Beispiel schreiben oder ich teilweise Leuten aus der Branche schreibe, hey, boulder mal nicht bitte über den Kisten oder den Leitern. So, das sehe ich zum Beispiel als total wertvolles Feedback, so, also was Arbeitssicherheit angeht und sowas.
Alles klar.
Und da sieht man Dinge auf Instagram sehr schwierig halt, ne?
Ja, das glaube ich. Ihr habt ein anderes Auge auch noch dafür wahrscheinlich, was da wichtig ist. Denn meinte der Peter auch noch, hat auch gesagt, das ist so ein bisschen eine Floskel oder so, dass man eine dicke Haut braucht für negatives Feedback oder sich die zulegen sollte. Und wenn es dann wirklich mal so ist, dass es einen sehr beschäftigt, das im Team besprechen sollte. Ist es so, dass ihr merkt, so, das sind oft Gesprächsthemen, dass man so eine Feedbacks mit reinnimmt in die Runde und dass die Kollegen sagen, ja, okay, lass uns das mal zusammen angucken, besprechen, wie das ist, und hilft es?
Also es kommt drauf an, für welche Halle ich gerade arbeite. Einige Hallen nehmen das sogar quasi, das Feedback quasi von letzter Woche oder von den letzten zwei Wochen, nehmen die mit in die Session. Mhm. Ja, also
so ins Vorgespräch dann?
Ins Vorgespräch, und es wird dann quasi auch auf die objektiven Faktoren, also wie viele Boulder muss ich heute bauen, welchen Schwierigkeitsgrad, wer was, wird das sogar umgemünzt. Ja, also letzte Woche wurden die Level-3-Boulder als eher schwerer empfunden. Wir haben, und das komplette Set wurde auch als sehr dynamisch empfunden. Heute wollen wir halt so und so bauen. Also, und das finde ich natürlich super. Ja. Klar, also für mich als Außenstehender, manchmal fällt es mir auch schwer, hey, wo kommt dieses Feedback überhaupt her? Ist das jetzt vielleicht von der Geschäftsführung oder so? Oder sind das die Routenbauenden selber, die das jetzt quasi, die das Set nochmal geklettert sind? Aber ich halte es schon als sehr sinnvoll, quasi so ein Feedback auch aufzunehmen und umzusetzen. Also ganz aktuell haben wir jetzt zum Beispiel in der Beta-Block eher den Auftrag bekommen, halt wieder in den Level 3, Level 4 Bouldern alles wieder ein bisschen runter zu kochen, zu gucken, dass das nicht zu hoch ist, dass es nicht zu viel dynamische Bewegungen sind. Und ich halte das für sehr sinnvoll, denn wir versuchen ja durch diese Farbskala auch immer wieder an ZielkundInnen zu denken. Und das ist von Halle zu Halle eben kontextabhängig, ne? Und dann eben zu gucken und dagegen zu steuern und immer wieder zu kommunizieren und immer wieder auch anzupassen, das halte ich für total wertvoll. Ja, wir arbeiten mit vielen Gastroutenbauenden zusammen und alle kommen mit einem anderen Hintergrund daher. Alle haben eine andere Vorstellung von einem Level 2, 3, 4 Boulder, Level 5, so.
Okay, also Ausgang der Frage war ja, wie ist es mit negativem Feedback? Braucht man eine dicke Haut und hilft es nicht eher, das im Team zu besprechen? Aber ja, es ist auch schön zu hören, dass solche Prozesse halt passieren in den Hallen, dass einfach gesagt wird, okay, gab jetzt mehrheitlich die und die Meinung von den Kundinnen und Kunden und lass uns mal in dem Schwierigkeitsgrad ein bisschen was anpassen. Das ist ja sehr gut, dass es passiert. Und ich habe mir gerade den Satz noch raufgeschrieben, den Peter Zeidelhack gesagt hatte, dass eigentlich dieser Austausch mit Kunden das zentrale Element der Arbeit eigentlich ist. Und das sagt es ja auch aus. Dass Kommunikation mit den Kunden eigentlich überhaupt erst dazu führt, dass man ein Produkt machen kann für die. Also ja, es ist wichtig, dass die Leute was dazu sagen und hoffentlich in einer guten Art und Weise, so dass es euch hilft. Darum soll es ja auch gehen. Und wo ihr, glaube ich, auch so etwas gelacht habt, ist, wo Peter meinte, dass 95% der Kommentare, da geht es um den Schwierigkeitsgrad und den nicht getroffenen Schwierigkeitsgrad. Gibt es denn vielleicht Dinge in eurer Arbeit, auf die ihr viel lieber mal angesprochen werden würdet?
Ja, geile Bewegung natürlich. Das Thema Schwierigkeitsgrad ist eh schon super schwierig, weil es für jeden komplett individuell ist. Also wenn ich mit meinen 1,65 in der Route reingehe und mein Kollege mit über 2 Metern, dann klettern da einfach Welten Unterschiede in der Wand. Wenn es für uns beide aufgeht, ist es mega geil. Aber die Schwierigkeitsempfindung ist in dem Moment komplett anders. Also wenn ich einen Dino machen muss, um an den nächsten Sloper zu kommen und er einfach hochgreift, dann ist sein Empfinden so der 5. Grad und meins ist vielleicht schon so, wow, das war jetzt irgendwie ein Zug aus dem 7. Grad. Und das ist halt total differenziert zu betrachten. Und so ist es natürlich bei Kundinnen und Kunden auch. Die empfinden es komplett unterschiedlich, kommen mit super unterschiedlichen Hintergründen, trainieren ganz unterschiedlich. Und dann zu sagen, ja, das ist aber eine 7 oder eine 7 minus und eine Diskussion anzuzetteln vom Allerfeinsten, halte ich für komplett überflüssig. Und ich finde es auch echt wichtig, das mehr ja zu kommunizieren, dass es jeder sein Recht hat auf seine Empfindungen, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. Aber man muss niemanden überzeugen, so hey, aber ich bin voll im Recht oder nein, du bist im Recht. Und ich glaube, Rob hatte da auch gerade so einen Post auf Instagram geteilt, der das ganze Thema nochmal beleuchtet hat. Schwierigkeitsgrade im Klettern und ja, deren Sinnhaftigkeit einfach mal in Frage zu stellen auch.
Aber die Frage, wie gesagt, war, wäre es für euch mal spannend, wenn die Leute andere Aspekte am Routenbau ansprechen würden und welche könnten das sein? Also was würdet ihr sagen, würde euch noch eher helfen, wenn die Leute mal sagen, irgendwie, also Rob meinte gerade, dass man nicht so hoch bauen sollte für Level 3 oder was weiß ich was, dass das eher so eine Sache ist, die euch hilft, weil ihr wisst dann, ah, das sollen wir eher machen. Also was wären Punkte, wo ich jetzt auch als Kundin viel eher ein Augenmerk drauf haben sollte, um euch etwas weiterzugeben?
Also mir fällt gerade nur eins ein und zwar ich außerhalb von Schwierigkeitsgrad, das ist zu leicht, das ist zu schwer für ein Blauer, bla bla bla, Gefühle. Also wenn jemand da ist und der mir sagt, ich hatte gerade die Zeit meines Lebens in diesem Boulder, über 6 Wochen habe ich hier projektiert, ich bin das Ding durchgestiegen, ich bin so psyched, ich bin so, ich bin auf 180, das ist so geil gerade, das, sowas interessiert mich. Mich interessiert aber auch, wenn jemand, ich weiß nicht, einige werden es kennen, Türme in Indoor-Boulderhallen, wo man austoppen kann, also wo man oben auf die Wand raufklettern muss, ist mit den Jahren immer unbeliebter geworden. Wenn da jemand ist, der sagt, die Bewegungen waren schön im Boulder, aber da oben habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt beim Austoppen. Da ging es mir einfach nicht gut, da hatte ich Angst irgendwie. So ein Feedback finde ich auch super, weil ich habe dann irgendwie das Gefühl, okay, das ist jetzt hier Level 2 Boulder, Level 3 Boulder mit einem Top-Out. Ah, okay, bis dahin konnten die Leute das quasi genießen, hatten Spaß an der Herausforderung und dann kam quasi dieser Ausstieg, ja. Beim Seilkletterroutenbau sind es ja oft die Clip-Positionen. Ja? Also tolle Bewegungen in der Route, aber der zweite Clip, 2,50 Meter, 3 Meter über dem Boden, da hatte ich Angst, dass ich wirklich auf dem Boden aufpralle. So ein Feedback ist unabhängig vom Schwierigkeitsgrad für mich persönlich total wichtig. Also ich finde, für mich ist es oft leichter, auch Feedback zu sehen und zu beobachten mittlerweile, als wenn ich so manchmal höre. Weil ich finde, an der Körpersprache desjenigen, der klettert, kann ich schon ganz gut auch sehen, was da gerade abgeht. Ja? Also ich sehe immer wieder AnfängerInnen in der Boulderhalle, die Angst haben. Die bleiben oben auf der Wand sitzen, können kaum aufstehen. Und da merke ich immer wieder, hey, ein Level 1 Boulder, die Aufgabe kann einfach nur sein, denjenigen da sicher hochzuschicken und auch wieder runterkommen zu lassen. Denn es scheint schon Überforderungen hervorzurufen und starke Gefühle, wenn jemand oben an der Wand angekommen ist und da einfach nur sitzt. So stilles Beobachten, das finde ich sehr wertvoll auf jeden Fall.
Ja, und in der Kommunikation ganz klar, so wie du auch schon gesagt hast, weniger Wertung, mehr Wahrnehmung. Also gar nicht dieses Kategorisieren in gut, schlecht, leicht, schwer, sondern wahrnehmen, hey, wie habe ich mich gefühlt? Was ist mir aufgefallen? Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Knackpunkt bei Kundinnen und Kunden. Die kommen halt runter, haben eine ganz starke Emotion und kategorisieren das gleich, ohne zu sagen, hey, ich denke da vielleicht einen Moment drüber nach, was geht in mir vor? vielleicht ist es gar nicht alles schlecht, sondern ich hatte vielleicht Angst oder ich habe mich überfordert gefühlt. Und das probieren zu verbalisieren, das ist halt super wichtig. Und das ist, was Rob auch gerade meinte, dieses an der Wand beobachten. Also wir sehen dann schon, wenn jemand ganz verkrampft probiert, einen Clip reinzukriegen, dann weiß ich schon, okay, der hat jetzt entweder Angst oder die Kraft geht aus. Irgendwas ist da los an der Stelle. Und schaue mir dahingehend vielleicht die Stelle an. Und der Kunde oder die Kunde kommt dann aber runter und sagt so, ja, war scheiße. Und kann es aber noch gar nicht in Worte fassen, was jetzt so scheiße war an der Route oder an der Stelle. Und ja, sich dieses da einen Moment Zeit nehmen. Das probiere ich auch selbst, wenn ich teste und viel Zeit habe, gar nicht im ersten Go eine Wertung loszulassen. Also wenn ich privat klettern bin und mir gefällt die Route nicht, dann sage ich so, hey, okay, ich gebe da schon noch eine Chance. Vielleicht ist heute einfach nicht mein Tag oder ich kann es noch gar nicht fassen, was mir da dran nicht gefällt. Ich gehe da auf jeden Fall nochmal rein, ein zweites Mal, um das irgendwie verbalisieren zu können, was mir da nicht passt oder was ich da eigentlich gerade empfinde. Und das fände ich halt im Feedback auch super cool, wenn nicht gleich so eine Kategorie rausgehauen wird, ist alles Mist, sondern probiert wird, das in Worte zu fassen oder in Gefühle, die man dann äußern kann.
Wenn ihr Leute reden hört über Routenbau, tauchen da auch manchmal Sachen auf, wo ihr sagt, okay, das ist einfach, weil die Leute bestimmte Dinge nicht wissen. Und sind das Dinge, über die ihr gerne mal jetzt reden möchtet, damit die Leute...
Boah, jetzt kommen wir zum spannenden Teil.
Also gibt es Unwissen über Routenbau, was wo ihr merkt, gerade im Feedback irgendwie, okay, wenn wir jetzt mal den Leuten erklären könnten, wie es läuft und wie es ist, dann würden vielleicht manche Sachen aufgeklärt sein.
Ja, ich glaube, es ist scheiße anstrengend. Es ist wirklich scheiße anstrengend. Es ist ein sehr anstrengender Arbeitstag. Es ist nervend aufreibend, es ist zeitintensiv und zeitkritisch. Ich bin emotional total involviert darin. Mein Fokus liegt wirklich auf 6 bis 8 Boulder, dass das geeignete Herausforderungen werden. Und oft geht einfach was dabei, opfert man was. Also es geht viel dabei flöten, oft passieren auch Fehler. Und was wir versuchen zu bauen, sind geeignete Herausforderungen. Und wir bauen nicht nach Schwierigkeitsgraden. Also klar gibt es auch beim Seilkletterroutenbau eine Vorgabe, hey, das soll jetzt eine 7- sein oder eine 7. Aber letztendlich haben wir immer Leute vor Augen. Ja? Das sind Freunde, das sind Familien, das sind Anfänger, das sind manchmal Nationalathletinnen. Und für die versuchen wir quasi Sachen zu bauen. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Level 3 Boulder vornehme und ich möchte zum Beispiel, dass die Leute dann Heelhook machen, dann Level 3 und Heelhook, das wird tendenziell Level 3 wird das der erste Heelhook. Das erste Mal, dass die Leute die Ferse auf einen Griff setzen oder auf einen Volumen und mal dran ziehen, ja. Genauso mit der Technik Toehooken, ja. Also es ist dann vielleicht Level 4 so, Level 5. Das so zu bauen, dass sich das nach einer Herausforderung anfühlt, aber nicht unbedingt unangenehm ist und einladend ist, zugänglich ist. Ja? Wir reden oft von Zugänglichkeit von Ideen. Ja? Das ist mein Job. Und da geht es jetzt nicht um schwer leicht oder um einen Schwierigkeitsgrad, zum Beispiel eine alphanumerische Nummer, V6 oder 6A+. Ja? Also ich glaube nämlich, dass viele Leute denken, wir würden quasi Boulder nach Schwierigkeitsgraden bauen. Aber was für mich eine 6B+ ist, ist für den anderen irgendwie eine 6A. Und für sie da drüben irgendwie, die kleine leisten mag oder super flexibel ist, vielleicht ist das dann ja nur ein 5er. Also
du meinst also, wenn das Feedback sich nur darauf bezieht, ob jetzt der Schwierigkeitsgrad getroffen ist, dann geht es vorbei an der Art und Weise, wie du den Boulder denkst, wenn du schraubst.
Ja. Ja. Ja, und ich kann mit dem Feedback auch nicht so viel anfangen. Denn wenn jemand dann runterkommt und sagt, naja, das ist viel zu schwer oder viel zu leicht, dann in Bezug auf was? Also auf deine eigenen Fähigkeiten? Ja, mir ist schon klar, dass du sehr dynamisch bouldern kannst und dass dir jetzt so ein statischer Zug, wo man auf einem kleinen Tritt stehen kann, mit harten Kletterschuhen möglichst, dass dir das vielleicht jetzt gerade nicht so leicht fällt. Oder wenn die Person runterkommt und sagt so, also das sollte jetzt ein Boulder sein, Level 3. Ich hatte da Angst zum Beispiel. Denkst du, das ist eine Höhe, wo sich andere Leute vielleicht auch ängstigen oder vielleicht auch unwohl oder ausgesetzt fühlen? Und dann kann man nämlich an Ideen bauen. Dann kann man nämlich sagen, hey, wie kriege ich diese Idee, diesen Heelhook möglichst angenehm hin? Ja, oder wie kriege ich ihn vielleicht sogar noch schwieriger hin, wenn es ein höherer Schwierigkeitsgrad ist?
Marie, Gedanken?
Wie Peter es auch schon erwähnte, es gibt niemanden von uns, der absichtlich schlechte Routen oder Boulder baut. Also wir probieren jedes Mal das Beste zu geben, was einfach geht. Aber manchmal kann man halt nicht nur auf die Bewegung achten, sondern es gibt noch ganz viel drumherum, worauf wir achten müssen. Also wenn ich jetzt aus dem Seil baue, dann hantiere ich da mit drei Seilen. Ich habe halt mein Arbeitsseil, habe noch ein Backup-Seil und ein Materialseil, die ich die ganze Zeit handeln muss praktisch. Habe Werkzeug in der Hand. Und ja, das ist letztendlich ein Handwerk. Und es geht dann nicht immer unbedingt um die Bewegung, sondern wie kriege ich diesen Griff sicher in die Wand. Und manchmal ist da vielleicht auch gar kein Platz mehr für den Griff, den ich unbedingt für die eine Bewegung da reinschrauben will. Und dann muss ich halt eine Alternative wählen. Und dann kann es dem Kunden oder Kundin auch auffallen. Die denken so, ey, der Zug wäre auch so viel geiler gewesen. Und du denkst so, ja, der wäre viel geiler gewesen, aber da war kein Platz. Oder ich hatte vielleicht gar keinen Griff mehr, der jetzt so cool an der Stelle gepasst hätte. Und das sind halt Sachen, die wir natürlich in der Arbeit wahrnehmen, die uns vielleicht auch manchmal nerven beim Schrauben, die aber Kundinnen und Kunden einfach nicht nachvollziehen können, weil sie halt in der Situation nicht drinstecken und das gar nicht so fühlen können. Und die sagen dann so, ja, hättet ihr das mal so oder so gemacht, wäre doch viel cooler. Da ist, glaube ich, das Wissen schön, wir probieren das Beste draus zu machen, was an der Stelle geht oder was generell geht. Und manchmal geht es halt einfach nicht besser. Seien es die baulichen Voraussetzungen oder das Material, was uns da auch mal Grenzen setzt.
Eine Sache, die mir dazu gerade noch einfällt, ist, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie wenig Zeit wir haben beim Routenbau, die Sachen zu testen. Also wenn man bedenkt, man hat schon einen Arbeitstag Zeit, vielleicht zweimal 3,5 Stunden, weil man macht auch mal eine Pause. Und dann sind da 4 Personen, die Boulder bauen und jeder baut 6 bis 8 Boulder. Das sind eine Menge Boulder, die dagegen zu testen sind. Und bei jedem Boulder auf jedes Detail zu achten, das ist quasi nicht möglich. Und dabei passieren dann manchmal auch Fehler, auch Sicherheitsfehler, ja, dass man merkt, ah, hier klemmt vielleicht doch was, irgendwie 2 Griffe oder so. Das kann durchaus mal passieren, ja. Und beim Seilkletterroutenbau ist das genauso. Da gibt es eine Route, die hat halt 40 Züge. Und das testen 2 Leute, aber die testen das an einem Tag. Und die Leute, die danach reingehen, die haben, also im Magic Mountain hängen die Touren ja teilweise 1,5 Jahre. Also die haben quasi 1,5 Jahre Zeit, um das Ding zu projektieren und da jedes kleinste Detail rauszufinden und auch beim Boulder bauen. Also die Leute haben 6 bis 8 Wochen Zeit, das Ding ja zu projektieren. Und das ist ja auch cool irgendwie, dass sie das dann doch knacken, obwohl das zum Anfang vielleicht super schwer aussah und einen Prozess daran haben und eine Erfahrung sammeln können. Aber wir können vieles davon gar nicht so antizipieren, was dann damit passiert.
Wobei hoffentlich, weil du meintest gerade, es können auch sicherheitstechnische Fehler passieren. Das natürlich wäre, glaube ich, Number One, was rausgefiltert werden muss.
Ja, und da sind wir natürlich auch sehr dankbar für Feedback, weil wir können auch nicht immer antizipieren, was in 6 bis 8 Wochen oder in 1,5 Jahren da mit diesem Teil passiert. Ne? Also, und es passieren verrückte Sachen, weil wir sind viele, wir sind alle anders und wir sehen die Sache auch alle anders und wir haben andere Fähigkeiten und wir im Routenbau versuchen schon enorm darauf zu achten, was so Klemmgefahr angeht, zum Beispiel bei Rissen, bei sich verjüngenden Rissen und sowas, auch bei Sprüngen und was weiß ich. Aber ja, es ist auch schon mal passiert, dass ich habe einen schweren Boulder gebaut und der war schon sehr schwer und der Topgriff war ein Riesenjack, ein Riesenhenkel. Und da gab es dann einige Leute, die haben kamikaze-mäßig dann ab der Hälfte des Boulders sind die zu diesem Topgriff hingesprungen, wo die Beine super weit rausflogen. Es wäre sicherer gewesen, diesen Topgriff ein bisschen kleiner zu machen, dem Schwierigkeitsgrad eher angemessen, ja, dass das eben nicht probiert wird. Denn wir haben ja alle ein Ego, wir sind alle irgendwie, wir wollen da alle hoch und manchmal überschätzen wir uns dann eben auch, ne? Ist manchmal ein schmaler Grat, das auch einschätzen zu können, was dann damit passieren könnte.
Ja, deshalb also Sicherheitsbedenken immer gerne weitergeben. Ich glaube, wir haben jetzt alles, was ich ungefähr von euch wissen wollte, tatsächlich besprochen. Gibt es von eurer Seite noch was? Wollt ihr noch was kommunizieren, Leute?
Ja, ich glaube, ich hätte da 2 Sachen. Also einmal habe ich mich auch gefragt, wer über Feedback gibt und wer keines gibt und wer nicht gesehen wird. Und ich glaube, es gibt eine Zielkundschaft, die hat nicht so ein großes Sprachrohr wie zum Beispiel die Stammkundschaft. Ja? Mhm. Und das sind vor allen Dingen AnfängerInnen. Ja? Also Leute, die das erste Mal in die Boulderhalle kommen, den Sport das erste Mal ausprobieren, Man liest mal eine Google-Rezension wahrscheinlich irgendwie, das ist noch das Erste, aber da geht es dann mehr um, wie hat der Kaffee geschmeckt und der Kuchen war irgendwie ein bisschen mehlig. Aber was die für ein Erlebnis haben, was die für eine Erfahrung haben, davon kriegen wir eigentlich, finde ich, also ich zumindest, wenig mit. Außer wenn ich in der Halle bin und den Leuten quasi hinterherlaufe und mal so ein bisschen beobachte, ja. Das ist auch immer noch zu bedenken, finde ich. Also wie kommt man an das Feedback dieser Kundschaft ran, was eine super, super wichtige Kundschaft ist für Boulder- und Kletterhallen, wo 60-70% des Umsatzes herkommt, ja. Also das generelle Gespräch mit Feedback dreht sich oft nicht um diese Kundschaft. Und dann gibt es noch einen Punkt und das ist Geduld. Geduld haben mit sich selber, den Boulder-Problem und diesem Klettersport. Das hat Marie auch nochmal gerade gesagt. Also nicht diesen Fallstrick sich selbst da irgendwie binden und da runterkommen aus dem Seil oder vom Boulder runterspringen und direkt die Emotionen halt fliegen lassen und sagen, ah, das ist so und so und bewerten und Schwierigkeitsgrad, sondern Geduld haben, also dem Prozess vertrauen und wir kommen da irgendwann alle hoch, wir kommen da irgendwann alle hin, es ist nur eine Frage der Zeit. Und das würde ich mir für mich selber wünschen, aber auch, dass ich das oft mal bei also anderen sehe. Manche Menschen können das eher schon tendenziell von vornherein sehr gut, manche eher nicht. Aber ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir generell alle sehr ungeduldig geworden sind mit manchen Dingen. So. Und Bouldern ist eben wachsen im Prozess und das braucht eben seine Zeit.
Hast du auch noch was, Marie?
Ja, für mich ist noch mehr Liebe für leichte Routen. Das gilt sowohl beim Schrauben. Ich höre halt immer super viel von Kolleginnen und Kollegen, so ja, ist nur eine 5 irgendwie, einfach ranzumachen so eine Leiter und fertig ist das Ding. Und mehr auf das Feedback in den leichten Routen halt achten, was da zurückkommt. Das wird manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in Hallen, dass die leichten Routen, also da hat keiner so richtig Lust, sie zu schrauben. Und dementsprechend wird auch den Kundinnen und Kunden nicht so richtig zugehört, wenn die da runterkommen. Da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinbringen und vor allem auf reflektieren. Also wir als Schraubende haben ja meistens einen viel größeren ja, Toolbag, würde ich sagen. Wir haben viel mehr Technik in unserem Kletterstil schon vielleicht verankert als so ein Kunde oder eine Kundin, die gerade mal im 4. Grad rauskommt. Und das im Hinterkopf haben, so hey, ich finde die Bewegung gerade super leicht, die ich in die 5. da reinschraube. Aber der Mensch, der sie klettert, der verfügt überhaupt nicht über die Fähigkeiten oder noch nicht. Der soll die erstmal lernen. Und dann kann ich als schraubender Mensch nicht sagen, ja, ist doch leicht. Der soll sich nicht so anstellen. Das wird dann ganz oft abgetan einfach.
Oh, das ist ein ganz
sondern
tiefes
halt
Loch.
Da echt zuhören und dann geht es wieder um Kommunikation. Und ja, einfach da ein bisschen mehr Liebe für leichte Routen. Auf beiden Seiten.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Für alle, die auch, muss ich auch gerade an mich denken, für alle, die nach einer Zeit in den Sport auch wieder reinkommen, den Sport schon kennen, die mögen auch gut geschraubte leichte Routen.
Total.
Also es sind nicht nur Anfängerinnen und Anfänger, die da reingehen. Manchmal kennen die den Sport auch schon. Okay, dann. Ich hoffe, es war für euch auch irgendwie mal ein anderes Erlebnis. Ein Interview im Interview und ein Frühstück dazu. Das danke ich euch, dass wir das zusammen gemacht haben.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Das waren Marie Kühne, Rob Buse und Peter Zeidelhack im Binweg-Bouldern-Interview. Wir haben über Kommunikation im Routenbau gesprochen und ich fand es sehr spannend, weil ich persönlich kann diese Erinnerung immer wieder sehr gut gebrauchen, dass es hilft, gut miteinander zu reden. Und dass es hilft, sich bewusst zu machen, wie man Kommunikation richtig angeht, weil es erspart einem viel Frust untereinander. Na dann, danke an meine Gäste, danke euch fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.